Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Was ist guter Content? Das fragen sich so einige von euch wahrscheinlich. Wir haben das Thema mal aufgegriffen und haben uns dazu zu unserer zweiten Folge in unserem Content Kompass eine sehr, sehr bekannte und kompetente Frau eingeladen, und zwar die Dr. Kerstin Hoffmann, aka der PR-Doktor. Aber bevor wir zu dem Interview kommen, wo wir unter anderem das Thema doch in sehr intensiv beleuchtet haben, wollen Gidon und ich uns mal über einige Beiträge, über die wir in den letzten Tagen gestolpert sind, kurz unterhalten. Gidon, bist du da?
Ich bin da und ich höre dich.
Schön, deine Stimme zu hören. Grüße nach München, Gidon.
Grüße nach Hannover. Hallo. Und toll, dass ihr dabei seid.
Ja, natürlich, natürlich. Ich hoffe, ihr wart von der ersten Sendung noch nicht so abgeturnt. Aber wenn ihr hört ja gerade zu, also konnten wir euch wohl begeistern, dass ihr auch die zweite Sendung euch anhört.
Ja, wir haben eine Chance gekriegt.
Wir haben einige Links hier rausgesucht. Die findet ihr auch dann in den Shownotes. Ich würde mal anfangen mit einem Beitrag auf Absatzwirtschaft. Dort ging es um das Thema Markenidentität, wie man sie findet und wie nicht. So lautet der Titel. Da geht es im Kern, werden da so ein paar Tipps gegeben. Zum einen nicht in Nachbars Garten schielen, sprich man sollte sich nicht immer an den Wettbewerbern oder am Markt orientieren, um seine eigene Markenidentität zu finden, sondern sollte da kreativ sein und eigene Wege gehen. Raus aus der Komfortzone ist der zweite Tipp. Sich mit der eigenen Identität beschäftigen und auch mal neue Wege eingehen und eben aus der Komfortzone sich bewegen, sich mal was trauen. Keine Macht im Kompromiss, nichts Halbgares irgendwie machen aus Ängstlichkeit oder so. Es geht so ein bisschen einher mit raus aus der Komfortzone, sondern dass man mutige unternehmerische Entscheidungen trifft. Dem eigenen Bauchgefühl trauen, finde ich gut. Dazu braucht man natürlich auch ein gutes Bauchgefühl. Das hat nicht jeder. Das hat man, glaube ich, nur, wenn man nach meiner Meinung ein gutes Wertegefüge auch oder Wertegerüst ausgeprägt hat, hat man auch ein gutes Bauchgefühl. Und deswegen sollte man mehr auf seinen Bauch hören und nicht zu pragmatisch vielleicht auch an die Sache, wenn es um die eigene Markenidentität geht, daran gehen. Ja, und alle mit an Bord nehmen, auch die Entscheider, steht hier so schön in dem Artikel von der Autorin ist Irmgard Hesse. Ja, darum geht's halt im Endeffekt, das ganze Team auch noch mitzunehmen und nicht irgendwas in seinem stillen Kämmerlein irgendwie bezüglich der Markenidentität zusammenzukochen und dann alle Beteiligten da irgendwie nicht mitzunehmen. Genau. Das ist ein sehr schöner Beitrag, fand ich, der auch ein bisschen Meta-Ebene die Aufbau einer Markenidentität halt beleuchtet und da einige hilfreiche Tipps gibt. Hast du dazu was zu sagen?
Ja, du hörst mich schon einatmen, ja. Oder? Mich hat so ein bisschen auch an Persönlichkeitsentwicklung erinnert, jetzt die Zwischenheadlines, so raus aus der Komfortzone etc. Keine Macht im Kompromiss, also ein bisschen auch Selbstfindung danach klang. Mhm. Aber hat ja vielleicht, ist ja miteinander verknüpft, weil ein Unternehmen besteht ja auch immer einfach nur aus Menschen am Ende. Das prägt das Unternehmen.
Ja, spannend. Genau, und dann das Thema, der zweite Post oder der zweite Beitrag ist aus der Horizont zum Thema Influencer-Marketing, was ja eigentlich die Sau ist, die in den letzten 12 bis 24 Monaten so durchs Dorf getrieben wird, immer im Marketing. Ich persönlich finde das, was heute als Influencer-Marketing bezeichnet wird, keine gute Richtung und auch nichts groß Neues, weil so wie Influencer-Marketing heute eigentlich wie das heute definiert wird, ist es einfach nur ein neuer Paid-Kanal, wo Product Placement gegen Geld eben angewendet wird oder genutzt wird, und es ist aber eigentlich gar nicht so richtig um eine Beziehung geht zu dem Influencer, sondern einfach nur Geld fließt und der soll dann irgendwie mal ein Produkt in die Kamera halten und das war's dann. Ich bin eher ein Freund von Influencer Relations und weniger von dem, was man heute als Influencer Marketing bezeichnet. Und der Daniel Panrucker hat in einem Horizont-Beitrag etwas zu den Evolutionsstufen des Influencer-Marketing geschrieben und geht da auch so ein bisschen in die Richtung, dass das, wie es aktuell betrieben wird, dass zum Beispiel das exorbitante Summen, wie im Fall zum Beispiel Kim Kardashian, irgendwie angeblich $500,000 bis to $550,000 pro Post aufgerufen wird von solchen Influencern, geht, das kann nicht effizient sein, nach meiner Meinung, und effektiv, wenn man so vorgeht. Da geht's halt wirklich eher darum, dass man eine wirkliche Beziehung mit den Influencern aufbaut und so beschreibt er auch die nächsten Stufen. Sprich, das wie es H&M zum Beispiel macht, dass man mit Influencern zusammen zum Beispiel eigene Produkt, wie H&M zum Beispiel es hier gemacht haben mit einer Sängerin, Ace-T, die im Zentrum einer ganzen Kollektion von H&M steht. Oder dass im nächsten Schritt, in der nächsten Stufe, wirkliche Kooperationen wie zwischen DM und der YouTuberin Bibi gemacht werden, wo halt eigene Produktlinien und Kollektionen halt dann in Zusammenarbeit mit so einem Influencer entworfen werden. Da entsteht dann ein ganz anderes Beziehungsgeflecht und dadurch ist auch der Einfluss, den dann die Influencer auf ihre Zielgruppen haben, natürlich viel größer, als wenn man das nur als bezahlte Anzeige oder bezahltes Product Placement im Endeffekt sieht. Wie siehst du das?
Wir sind ja keine Agentur. Ich bin auch nicht am Beraten, was das Thema angeht. Aber mir gefällt dein Ansatz, wenn ich ihn richtig verstehe, dass man einfach mehr Einfluss nimmt, mehr gezielt Einfluss nimmt auf diese Öffentlichkeit der Influencer, sag ich mal, um dann eben organisch auch
erfolgreich zu sein. Es geht im Endeffekt, sein, ne? Influencer bedeutet ja im Endeffekt Einfluss. Eine Influencer hat Einfluss auf seine Zielgruppe. Und es geht im Marketing allgemein heutzutage nicht mehr um Reichweite, sondern um eine Qualität der Beziehung. Sei es in Richtung Influencern, sei es in Richtung Kunden. Und deshalb ist der TKP für mich auch schon lange eine auslaufende Marketingmetrik. Und das Problem, was heute als Influencer-Marketing bezeichnet wird, zielt immer auf Reichweite ab. Und Reichweite ist heutzutage nicht mehr viel wert, nach meiner Meinung.
Ja. Beziehungsweise, also ich kenne es auch aus dem E-Mail-Marketing zum Beispiel, schreibe ich gerade einen Artikel drüber, irgendwie da ist ja auch so das Ding, klar ist eine große Liste toll, wenn die Qualität hat. Dann habe ich wieder eine Reichweite zu Nutzern, bei denen ich die Permission habe, Kontakt aufzunehmen. Aber so dieses alte Reichweiten-Ding, das meinst du ja, das ist sozusagen völlig für einen.
Genau, es wirkt für mich halt so, als ob dieses Influencer-Marketing heutzutage als zusätzlicher neuer Kanal, Paid-Kanal genommen wird und so wird es auch behandelt. Aber das ist zu platt. Mhm. Das ist einfach zu platt.
Stimmt, ja. Ja, oder irgendwie so eine Blogparade veranstalten und irgendwie jedem so ein Produkt sponsern und soll darüber schreiben, ist ja im Grunde nichts anderes, oder? Einfach bezahlt.
Und das ist halt offensichtlich, bei vielen ist es halt auch so platt gemacht, dass es offensichtlich ist, dass es bezahlt ist und dann macht das, dann geht auch der Einfluss, geht dann flöten, den diese Influencer dann auch haben könnten. Ja, hast du noch ein paar Links?
Ja. Achso, da muss ich noch. Ja, ich habe noch zwei Links, ja. Ich wollte fragen, da hast du mehr Erfahrung als ich, da muss sich ja im Unternehmen wahrscheinlich auch jemand wirklich drum kümmern, da muss jemand abgestellt sein.
Also wir bieten Influencer-Marketing bei uns nicht als Agentur an. Ich habe damals Diplomarbeit zum Thema Influentials geschrieben, 2006, da hießen die nicht Influencer, da hießen die Influentials. Und deswegen bin ich so ein bisschen theoretisch in dem Thema drin und verfolge das natürlich, was da so gerade am Markt passiert. Ja. Sehe das aber eben mit Skepsis aus den Gründen, was ich auch gerade genannt habe.
Bei mir ist ein Artikel von der Werben und Verkaufen hängen geblieben vom 22. Januar. Wer Love Brands will, muss mehr Geld in Content stecken. Und der hat einfach perfekt zu unserem heutigen Thema, zur Content-Qualität gepasst. Ja? Also dass Content-Marketing wirkt, haben die meisten Unternehmen begriffen. Und jetzt geht's also für den Autoren darum, in hochwertige Inhalte zu investieren. Und da geht es eben um die Ansicht vom Sister Mac-Mitgründer Alex Sutter. Und ich finde den Artikel einfach eine coole Inspiration für jeden, der sich mit Content, mit höheren Ansprüchen beschäftigt, sich einfach das mal anzuschauen.
Ich fand den Artikel auch sehr, sehr gut. Ich habe ihn auch geteilt.
Coole. Ja, super. Auch eine coole Definition zu, was ist guter Content, steht drin. Und Content ist dann gut, wenn eine Interaktion bei den Rezipienten hervorruft. Das fand ich total geil. Das ist so easy. Aber es stimmt total. Und wenn er dazu anregt,
dass man sich dazu austauscht. Es geht nicht darum, nur einen Kontakt zu erzeugen, sondern es geht darum, eine Interaktion und darüber eine Beziehung aufzubauen.
Ja, genau. Und halt, dass Inhalte echte Mehrwerte liefern. Das ist ja mein Lieblingsthema. Content mit einem echten Mehrwert. Werden wir ja auch noch demnächst eine Sendung dazu haben. Mein Lieblingslink sozusagen. Und sonst habe ich eigentlich nur noch für mich einen persönlichen Fun-Fact. Es ist ja eigentlich gar kein Fun-Fact. Wir haben kurz im Vorfeld drüber gesprochen, dass sich Linkbird zu Contentbird umbenannt hat. Ich kenne das Tool ja nicht sonderlich. Mir ist nur an der Schlagzeile aufgefallen, irgendwie so alle reden über Content. Und ich finde es inzwischen so ein fast, also totgeredetes Thema. Und dachte mir, als ich den Artikel gelesen habe, na toll, jetzt benennt sich ein Link-Building-Tool in Content-Bird um. Demnächst ist alles Content und jemand, der wirklich Content produziert oder Strategie macht, wie jetzt ihr oder wir, eine Produktion, der muss sich dann bald irgendwas Neues suchen, damit er auffällt.
Ja, ja. Wir nutzen Linkbird in unserem Linkaufbauabteilung auch nur für Linkaufbau. Ich weiß aber, dass die Jungs ein Content-Modul aufgebaut haben und auch regelmäßig immer damit auch damit rausgehen. Ich weiß speziell nicht ganz genau, wie gut es ist. Kann ich nicht zu sagen, aber sie werden wahrscheinlich auch gesehen haben oder sie wollen halt auch einfach aus dieser etwas schmierigen Linkaufbau Schublade, glaube ich, raus und wollen Content Marketing klären. Ja. Es ist einfach schicker und deswegen steckt da, glaube ich, auch viel hinter, dass sie das jetzt so sich von der Positionierung da neu positionieren.
Ich frage mich halt manchmal, ich weiß nicht, das kriegst du vielleicht mehr mit, ihr seid ja eine klassische Agentur, ihr seid direkt an den Kunden dran. Ich könnte mir vorstellen, dass, also ich als Kunde wäre langsam total überfordert. Ich lese überall Content, okay, ich weiß, das ist irgendwie wichtig, aber irgendwie bietet auch jedes Unternehmen Content an und irgendwas mit Content und ich wäre inzwischen, glaube ich, völlig überfordert als Kunde. Früher war es wenigstens so dieser SEO-Hype. Es war ja noch irgendwie klarer abgegrenzt und der SEO ist ja auch kein bisschen weniger wichtig geworden in diesem ganzen, das finde ich auch, also wie so, du bist ja ein SEO, kann man so sagen, oder an der Schnittstelle zur Kommunikation. SEO, manchmal habe ich das Gefühl, SEO spielt gar keine Rolle mehr, so in der Darstellung, was man jetzt so mitkriegt. Dabei ist es ja, keine Ahnung, so wichtig wie noch nie oder genauso wichtig wie sonst immer schon. Also geht in diesem Content-Buzzword-Rauschen irgendwie unter, finde ich, sowas.
Also, ja, nee, es hängt immer davon ab. Also, es hängt immer davon ab. Das Interessante ist immer noch, dass wie unterschiedlich die Anfragen sind. Also wir als mit Agentur mit Wurzeln im Suchmaschinenmarketing bekommen mehr Content-Marketing-Anfragen aus der SEO-Richtung, also aus SEO- und Online-Marketing-Abteilungen. Ja, okay. Wenn man sich aber auf den großen Content-Marketing-Konferenzen umguckt, kommt da viel aus der Kommunikationsrichtung. Mhm. Sprich, es gibt immer noch diese Zweiteilung. Und ich würde mir teilweise wünschen, dass wir mehr Kunden haben, Kunden bei uns anfragen oder potenzielle Kunden bei uns anfragen, die Content nicht mit Blick auf SEO oder Linkaufbau sehen, so eher so eine taktische Sichtweise darauf, sondern eher eine strategische, kommunikationsorientierte Sichtweise. Würde ich mir mehr wünschen, dass wir mehr Anfragen bekommen, wo das Verständnis mehr aus der Kommunikationsrichtung kommt. Weil die andere Richtung ist halt dann schon sehr festgefahren so und sehr, 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 sehr mit einem sehr schmalen Horizont gedacht.
Ja, ich finde immer dieses vernetzte Denken total cool, was ihr bei euch ja auch sozusagen macht, indem ihr die Abteilung, habt man in der letzten Sendung schon besprochen, aufgebrochen habt und die Leute sitzen nebeneinander und ich weiß nicht, also ich finde das immer zu trennen, immer so eine rein Gedankenleistung. Es greift alles ineinander. alles greift ineinander. Mhm. Und ich finde diese einseitige Darstellung halt immer nur so ein bisschen verwirrend. Man darf nicht vergessen, so.
Du hast aber hier noch einen Beitrag aus Akquise zum Thema Snackable Content.
Ja, genau. Akquise und fand das einfach nur spannend, passt auch irgendwo zum Thema Content-Qualität. Es geht nicht immer nur um Riesenartikel oder um irgendwelche langen, ewig langen Videos oder um wirklich diesen Content aus Content-Sicht harten Shit, sondern auch mal in die Richtung denken, was kann ich snackable machen? Vielleicht auch in einem B2B-Umfeld. Wozu kann ich was ganz Kleines machen, was der Nutzer irgendwie in 5 Sekunden konsumieren kann, was aber eine coole Botschaft in sich trägt. Jetzt nicht nur dieses reine Entertainment, sondern vielleicht auch aus dem B2B, also dass man einfach mal in die Richtung denkt, wie kann ich meinen Content, muss ja nicht dann auch in dieses Extrem umschlagen. Wir machen unseren Blog jetzt komplett nur noch Absätze mit 2 Zeilen oder nur noch Bilder. Aber wie kann ich dieses Snackable-Prinzip nutzen, um auch mal einfach ein bisschen Abwechslung zu schaffen, zum Beispiel. Deswegen fand ich den Link spannend. Einfach das Thema mal aufwerfen.
Ja. Und vor allen Dingen mit so Snackable-Content lassen sich auch oft Emotionen, unterbewusste Emotionen gegenüber dem Publisher, also oder dem mit mir als Unternehmen auch verbinden, ist so Beziehungspflege vielleicht auch so ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Ihr hört jetzt gleich ein bisschen Musik und danach begrüßen wir unseren ersten Gast beim Content Kompass.
Kerstin, auf die freuen wir uns schon. Also bis gleich. Hallo Kerstin, Dr. Kerstin Hoffmann, unsere erste Gästin im Content Kompass. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo Gidon, hallo Olaf.
Hallo Kerstin.
Du bist ja unser erster Gast und im Vorfeld haben wir diskutiert, ob wir dich jetzt vorstellen oder ob du dich selbst vorstellst. Wir sind drauf gekommen, dass du dich selbst vorstellst. Ja. Du kannst es sicher am besten.
Weiß ich nicht. Also der Vorteil, wenn einen jemand anders vorstellt, ist ja, der kann einen viel mehr loben, ne? Als wenn man sich jetzt selber vorstellt.
Ja, genau. Ich hätte dich auch ganz dick gelobt, dass du schon 3 Bücher veröffentlicht hast und dass du eine Koryphäe bist und genau richtig für das Thema Content-Qualität, worüber wir heute sprechen.
Dankeschön.
Aber ich vergesse sicher irgendwas.
Von daher. Wie würdest du dich kurz und knapp beschreiben? Kannst auch gerne ein bisschen über deine Bücher sprechen, die du bisher schon veröffentlicht hast.
Ich bin
in 5 bis 50 Sätzen.
Ich war bei der Zeitung immer berüchtigt für meine kurzen Texte. Ich musste eigentlich erst in meiner Doktorarbeit lang schreiben lernen. Also ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin und das bin ich schon ziemlich lange. Und natürlich arbeitet man da mit den Medien, wenn es dann in die Medien geht, mit denen, die aktuell zur Verfügung stehen. Deswegen geht es natürlich auch viel um digitale Kommunikation und um Content-Strategien natürlich. Also Kommunikationsstrategien in diesen Zeiten sind kaum mehr denkbar ohne Content-Strategien. Und eins meiner Themen ist auch das Thema, wie gelingt es eigentlich in diesen Zeiten der Informationsüberflutung, Sichtbarkeit zu bewahren, gerade als Unternehmen, und deswegen sind auch die Markenbotschafter eins meiner Themen. Ja, du hast es schon gesagt, ich schreibe auch Bücher, ich lehre an einer Universität und ich habe einen Blog, das heißt PR-Doktor. Ich nehme an, die Links schreibt ihr in die Shownotes, ne?
Auf jeden Fall. Die kommen
in die Shownotes.
Ich genau. Da habe ich vielleicht schon eine Frage, weil du auch jetzt gerade die Word-Content-Strategie zum Beispiel in den Mund genommen hast. Ich habe eine, das ist eine vielleicht eine persönliche Frage, ich weiß es nicht. Und zwar, ich habe dein Buch Prinzip kostenlos. Ich glaube, das war mein erstes deutschsprachiges Content-Marketing-Buch, was ich gelesen habe, wenn ich es mal so benennen darf. Wirklich das erste Buch, was ich in Deutschland auch dazu gefunden habe. Aber du hast damals schon bei diesem Prinzip kostenlos den Begriff Content-Marketing gar nicht groß erwähnt, obwohl es ja damals schon abzusehen war, dass es ein Hype-Thema wird. Das, und du benutzt es heutzutage auch sehr dosiert im Gegensatz zu manchen anderen. Hat das einen bestimmten Hintergrund?
Also tatsächlich, also man muss zunächst mal sagen, es gibt Vorgänger, es gibt auch Leute, die schon früher zu diesem Thema publiziert haben. Ja, ein ganz herausragender ist sicherlich der von mir sehr geschätzte Kollege Klaus Eck, der sich ja sehr verdient um das Thema gemacht hat. Es gibt viele andere, die kann man jetzt gar nicht alle aufzählen. Ja, Prinzip kostenlos. In der ersten Auflage kommt der Begriff Content Marketing nicht vor. Ich habe das ja so 2011 geschrieben. 2012 ist es erschienen. Da geht es um Content Marketing, aber das ist ein Einsteigerbuch gewesen, gerade für Wissensträger, für Berater, für Dienstleister, für Trainer. Und Content Marketing war da einfach ein Begriff, der noch nicht so eingeführt war. Auch einer, mit dem man sicherlich nicht unbedingt die Zielgruppe abgeholt hätte. Aber in der Neuauflage, die ja im August 2017, also kürzlich erst erschienen ist, kommt es auf dem Titel vor und darin kommt es auch vor. Und ich benutze den Begriff auch natürlich, weil er ein Fachbegriff ist. Aber meine Erfahrung ist, dass man den auch in Unternehmen auch im Jahr 2018 oft noch Entscheidern erklären muss, was Content Marketing ist und dass man oft vorher ansetzen muss, dass man beispielsweise nicht von einem Blog reden darf, ja, was ja eigentlich auch nur ein Terminus technicus ist, sondern von einem Online-Magazin oder dass man sagt, dass man von einer redaktionellen Strategie spricht. Also tatsächlich, je nachdem, mit wem man spricht, das merke ich auch in meinen Vorträgen, ist es durchaus sinnvoll, nochmal einen Schritt zurückzugehen und dann solche Fachbegriffe einzuführen und nicht davon auszugehen, dass jeder die schon kennt.
Bevor wir jetzt in den fachlichen Teil des Podcasts irgendwie einsteigen, würde ich gerne noch mal ein bisschen auf dich persönlich eingehen, was du so privat machst. Ich krieg so mit, du gehst auf jeden Fall gerne joggen. Das ist eine Leidenschaft von dir.
Aber wir Läufer sagen ja nicht joggen, ne? Wir Läufer sagen ja laufen. Da muss ich dir direkt ins Wort fallen.
Ich bin ja auch Läufer, ich benutze das Wort, glaube ich. Ja gut, ich benutze auch eher Laufen, aber mir ist das Wort vielleicht falsch gerade rausgerutscht. Also du läufst, ich glaube, du machst auch Yoga, irgendwie was in die Richtung. Ne? Ja. Das haben wir im Vorabgespräch und beziehungsweise über Facebook, über dein Facebook-Profil kriegt man das ja auch so ein bisschen mit. Was machst du noch sonst noch so, um so ein bisschen den Stress runterzufahren, abzuschalten, so mal wieder aus dem Beruflichen ins Private so zu kommen?
Ich bin ja privat ein ziemlich langweiliger Mensch, deswegen kann ich mit dem Begriff Life-Work-Balance auch nicht so viel anfangen. Ja. Ich lebe ja auch, wenn ich arbeite. Und ich habe auch tatsächlich sehr viel Arbeit in diesem Jahr, mehr Arbeit als je zuvor. Aber wirklich das Privileg, dass ich Arbeit machen darf, die mir großen Spaß macht. Und es ist sicherlich auch ein Effekt, eine Folge meines eigenen Content-Marketings, dass tatsächlich solche Kunden zu mir kommen, die passen. Oder man könnte es auch andersrum ausdrücken, diejenigen, denen mein Gesicht oder mein Stil nicht passen, die kommen gar nicht erst. Ja. Insofern empfinde ich das als ganz, ganz großes Privileg. Und ja, natürlich habe ich auch Freizeit. Ich laufe wirklich viel. Also wenn's warm ist und im Sommer sind, werden das auch dann schnell mal 20, 25 oder 30 Kilometer. Allerdings nicht schnell. Ich mache Power-Yoga. Ja, das brauche ich auch. Auch für den Rücken. Ich hatte mal so ein Vierteljahr Pause, weil irgendwie mein Yoga-Lehrer das Studio gewechselt hat und dann hatte ich auch noch eine Grippe und dann wollte ich es wieder so beherzt im Flugzeug mein Handgepäck da in dieses Fach über den Köpfen heben. Da sind ja 8 Kilo und kriegte das plötzlich nicht mehr hoch. Also es ist wirklich auch einfach, um mich so fit zu halten. Ansonsten, ja, wie soll ich sagen, die besten Jahre meiner Freizeit gehören Netflix.
Das ist einfach. Das ist einfach, ohne Anstrengung.
Genau, ja, ich Ich bin ja Trekkie, ja. Ich gucke ja sehr gerne Star Trek. Im Moment sind wir gerade wieder in Voyager ziemlich zu Ende. Ja, die wer Star Trek Voyager noch nicht kennt, jetzt kommt ein Spoiler. Ja, die kommen jetzt demnächst wieder zur Erde zurück. Ich kenne das ja schon alles. Ja, wir wandern viel. Im Sommer fahren wir Fahrrad. Wir meditieren, mein Mann und ich. All solche Sachen, aber es ist relativ unspektakulär. Und ich stricke natürlich. Ich habe wieder mit dem Stricken angefangen. Seit ich so viel im Flugzeug und im Zug sitze, dann kriege ich, mein Kleiderschrank quillt schon über, ich habe so viele Pullover und Schals, weil ich so viel fertig kriege. So, also das.
Da bist du mit der Meditation und dem Yoga bist du genau richtig bei uns beiden Esoterik-Twins.
Ich meine, ja, also, Alter, ich bin so ja der esoterischste Mensch, den ich kenne.
Zu Power-Yoga habe ich einmal in meinem Leben ausprobiert. Ich hatte 5 Tage lang richtig körperliche Schmerzen. Ich habe gedacht, kriege die Krankheit meines Lebens. Oder ich kann mich nicht mehr bewegen. Also ich fasse dieses Power-Yoga nicht mehr an.
Ja gut, das ist immer wieder lustig, auch beim Yoga. Wenn dann mal so, also wenn ein Teil, mein Yoga-Lehrer ist auch so in so Fitnessstudios, der macht wirklich, wirklich tolles Yoga, ist der tollste Yoga-Lehrer, den ich kenne, ja. Und da kommen manchmal so Kanten rein, ja. Und dann sagt der Yoga-Lehrer zu denen, also richtig so Muskelprotz, ja. Und dann sagt der Yoga-Lehrer zu denen, sei vorsichtig, mach nur mit, was du kannst. Und wenn du nicht mehr kannst, mach eine Pause. Und dann gucken die so mitleidig auf uns Frauen, ja, die wir ja zum Teil schon, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre Yoga, gucken die so mitleidig und denken so, haha, ja. Und dann eine halbe Stunde sind die fertig und wir tonen immer noch munter vor uns hin. Ist halt viel eine Übungssache, aber Yoga ist eben nicht bestmöglich mitmachen, sondern Yoga ist auf dich hören und auch eine Pause machen, wenn du die brauchst, und auf deinen Körper hören, was gut für dich ist.
Aber gerade Männer, ich glaube, deshalb machen das auch mehr Frauen. Männer, gerade in so Gruppenkonstellationen, wollen natürlich immer beweisen, wie stark sie sind, und dann merken, werden sie irgendwann merken, dass sie das ins Verderben treibt, wenn sie so ein Power-Yoga oder Bikram-Yoga-Stunde mal mitmachen.
Ja, Bikram-Yoga ist ja, mache ich auch nicht.
Bikram-Yoga hatte ich gemacht.
38 Grad, damals.
Genau. Ich habe noch nie so geschwitzt, selbst in der Sauna.
Ja, das ist aber schon. Ja, ich glaube ja nicht so an dieses Männer-Frauen-Dings. Ja, ich habe ja nicht so Männer. Je älter ich werde, desto mehr sehe ich, dass ich als Frau auch sehr privilegiert bin, weil ich als Kind nie diesen Satz gehört habe, du bist ja nur ein Mädchen. Das hat auf mein Selbstverständnis natürlich großen Einfluss gehabt. Der Spruch meines Vaters war, kann ich nicht, heißt will ich nicht. Aber je älter ich werde, desto mehr sehe ich auch, dass wenn man als Frau eben diese Hindernisse nicht erfahren hat, wenn man auch sichtbar ist als Frau, dass ich es auch für die anderen Frauen tue, ja. Dass ich zum Beispiel, wenn ich auf Podien stehe, ja, wenn ich die Keynote halte als Frau und es nicht wieder ein Kerl ist, dann denke ich, ja, ich tue es auch für euch Mädels.
Cool. Gidon, willst du mal? Ich spreche hier die ganze Zeit schon wieder.
Ihr lasst mich hier nicht zu Wort kommen. Nee, Spaß. Ich habe schon 3 Sachen sagen wollen. Ich habe es jetzt auch wieder vergessen. Das macht aber gar nichts. Wir können ja auch mal langsam ins Thema einsteigen, oder? Wenn ihr ausgeplauscht habt, ihr beiden.
Ich glaube, wir sind fertig.
unser Fokusthema ist ja die Content-Qualität heute. Und Kerstin, meine erste Frage an dich wäre, Content gut? Gut kann ja wirklich alles sein. Also gut kann ja auch weil billig sein, hat mir letztens jemand gesagt. Ich weiß leider nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Ist ein Gut immer subjektiv oder kennst du auch ein objektives Gut bei Inhalten? Und was wäre das?
Das ist eine große... Wie viel, machen wir hier einen Podcast oder eine 5-tägige Klausurtagung?
Also du hast für diese Frage jetzt 1 Stunde Zeit.
Ich bin promovierte Philologin, ja. Das heißt, ich könnte jetzt sehr viel natürlich über Textqualität sagen, aber schon in den 80ern gab es ja Schulz von Thun und Tausch, die eben gesagt haben, ein Text hat verschiedene Aspekte, Lesbarkeit, Verständlichkeit, und es kommt tatsächlich, ich denke, natürlich gibt es Texte, die man nach objektiven Kriterien messen kann. Also haben die beispielsweise Rechtschreibfehler? Wie ist der Stil? Ist das schlecht? Aber man weiß es ja aus dieses IBIMS oder FONG oder so, ja, als das so in war. Ja, übrigens ja nicht bei Jugendlichen, sondern bei so einer mittleren Zielgruppe, die dachte, sie sprechen Jugendsprache. Da kann ja durchaus ein bewusst falscher Text auch gut sein, weil er die Zielgruppe erreicht. Also ich denke, im Content-Marketing, wenn wir jetzt über Content-Marketing bringen und nicht einfach über Texte. Wir sprechen ja über Content, das heißt über Inhalte, die in irgendeiner Weise etwas vermitteln wollen in der Kommunikation. Also ich denke, die Qualität hat zwei Aspekte über sowas wie Ästhetik hinaus. Zum einen erfüllen sie das Bedürfnis derjenigen, die sie erreichen sollen. Ja. Und zum anderen erfüllen sie die Ziele. Das Sender-Empfänger-Modell ist ja eigentlich überholt, weil wir ja von Gesprächen, Dialogen, Multilogen sprechen. Aber wenn man jetzt einen Satz nimmt. Zunächst mal kommen sie beim Empfänger so an, wie der Sender es beabsichtigt hat. Und erfüllen sie das Bedürfnis eines Nutzers, eines Empfängers, eines Gesprächspartners. Das sind die zwei Fragen, die man sich stellen muss. Und das erste ist natürlich immer, was nützt es dem Empfänger oder meinem Gesprächspartner? Ja, Menschen tun ja Dinge nur aus zwei Gründen, Schmerz vermeiden, Belohnung erhoffen. Und deswegen befasse ich mich auch nur mit einem Inhalt, wenn er für mich in irgendeiner Weise einen Wert hat. Aber natürlich geht es nicht nur darum, dass der Inhalt einen Wert haben muss für den Empfänger oder Gesprächspartner, sondern wenn wir über Content Marketing sprechen, muss er ja dann auch den strategischen Zielen des Unternehmens zutragen. Ja, das heißt, auf deren Kommunikationsziele und strategische Ziele einzahlen, und in der Regel soll er ja eine Interaktion erzeugen. Also am Ende dieses Gesprächs oder dieses Lesens oder dieses Videoanschauens oder dieses Podcast-Anhörens oder was auch immer, soll ein Erkenntnisgewinn stehen, ein Nutzen für den Empfänger, aber natürlich auch ein Nutzen für den Absender. Ja, jetzt könnte man zurückfragen, welchen Zweck verfolgt ihr mit dem Podcast?
Also ich hatte dazu ja auch so eine Nutzen-Zweck-Matrix mal aufgezogen in einem Blogbeitrag, wo es um Content-Klassifizierung, Attribuierung nimmt. Du hast jetzt viel von Text gesprochen. Jetzt weiß ich, dass einige da draußen mit Sicherheit sagen würden, ja, warum reden wir über Text? Und Marco Young würde jetzt sagen, ja, was mit Video und dies und das? Würdest du da dieselben objektiven Qualitätsmerkmale ansetzen wie bei einem Text, weil wir haben ja auch Content, der vielleicht ein bisschen leichter ist, wo die Substanz vielleicht nicht so tief ist und wo vielleicht so ein unterhaltendes Video, sag ich mal, ne? Was ja auch natürlich einen Nutzen hat. Ne?
Ja, also ich denke, es geht um jede Form von Content, und das ist eben ganz wichtig, dass Inhalte ja heute nur zu einem Teil und einem auch vielleicht immer geringer werdenden Teil Text sind. Aber im Grunde ist ja die Basis jeden Inhalts doch ein Text. Und selbst wenn du ein Video ohne Text und ohne Wort hast, hat es ja immer ein Storyboard. Aber auch ein Bild hat ja eine Aussage. Und insofern gilt das für jede Art von Content. Zumindest im Content Marketing. Aber es gilt letztlich auch für Urlaubsfotos. Warum zeigst du jemandem Urlaubsfotos? Ja, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Du möchtest ein schönes Erlebnis teilen oder du möchtest zeigen, was für ein cooles Hotel du dir leisten konntest, oder du möchtest denjenigen unterhalten, du möchtest die Freundschaft stärken, du möchtest etwas gemeinsam erleben. Im Leben geht es ja auch immer um Zugehörigkeit. Ja. Auch das gilt im Grunde für jeglichen Inhalt in jeder Form.
Ich finde diese Format-Diskussion immer so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, rein theoretisch, weil wir machen jetzt hier einen Podcast, danach veröffentlichen wir den, aber veröffentlichen dazu nochmal Shownotes. Die machen wir nicht als Podcast, sondern bräuchten wir wieder Shownotes zu den Shownotes vom Podcast, sondern wir veröffentlichen es als Text. Ja, kann man schlecht drauf. Könnte natürlich ein Video machen, die Shownotes als Video. Also es ist doch einfach nur eine Situation. Frage, ob ich jetzt Text, Video oder Audio.
Also da würde ich vielleicht gleich mit einer Frage von mir anschließen, weil sie gut reinpasst. Und zwar, wo ist er hier genommen? Welches Content-Format für welchen Nutzen? Also angenommen, durch audiovisuelle Formate kann man natürlich Emotionen vielleicht ein bisschen besser transportieren als über ein Text, oder wie siehst du das?
Ich denke, das hängt auch davon ab, wie gut jemand texten kann. Also man kann auch mit ich meine, in ganz frühe Zeiten, als die Menschen noch nicht lesen konnten, da war ja einfach Unterhaltung sehr oft szenisch. Dass beispielsweise irgendwelche Szenen vorgespielt wurden, ja. Spielleute, auch Musik übrigens, ist ja auch Content, ja. Und dann konnten die Menschen lesen, genau. Und gibt ja nun eine lange Geschichte von Romanen und die erzeugen ja auch Emotionen. Denk nur an die Leiden des jungen Werther, ja, die man ja fast verbieten wollte, weil es eben so viele Nachahmer gab. Also tatsächlich kann ja Text auch Emotionen wecken, aber natürlich ist eine multimediale Herangehensweise sinnvoll. Es gibt ja auch unterschiedliche Typen, auch im Lernen. Manche Leute lesen lieber Texte. Also ich lese beispielsweise, um was zu lernen, viel lieber Text, als dass ich mir ein Video angucke, weil ich einfach viel schneller lesen, weil ich einfach sehr schnell lesen kann und damit Zeit spare. Auch Podcasts oder Videos stelle ich oft auf doppelte Geschwindigkeit. Um Zeit zu sparen. Ich lese halt, ich bin sehr ein visueller Typ. Es gibt aber Leute, die sind eher auditive Typen. Es hat ja auch was mit der Situation zu tun. Wer jeden Morgen eine Stunde im Berufsverkehr ist, der hört sich natürlich gerne einen Podcast an. Oder im Auto höre ich auch gerne Podcasts. Das wandelt sich auch. Das wandelt sich auch wirklich. Ja. Und Tutorials, Erklärungen. Ich kann natürlich lange Sachen textlich erklären, aber oft ist es leichter, das einfach mal im Video zu zeigen. Ja. Also wenn zum Beispiel Waschmaschinendichtung kaputt geht, natürlich kann ich mir einen Text angucken, das ist aber relativ langweilig. Oder ich stelle mir den Computer daneben, ein YouTube-Video und mache das dann Schritt für Schritt nach, was da erklärt wird.
Oft ist die Kombination ja auch super. Also ich habe ein eigenes Projekt, da blogge ich selber und ich mache, nachdem ich den Blogartikel geschrieben habe, mache ich ein Video dazu. Also, weil es Spaß macht, weil es ein cooler
Lead ist. Also machst du auch so? Im vergangenen Jahr mit Videos angefangen und ich habe auch nach und nach angefangen, das will ich jetzt wieder aufnehmen, wenn mal die Arbeit etwas weniger wird, also angefangen, auch meine Blogbeiträge sozusagen zu verfilmen.
Ja, toll, ja. Und da ist halt für jeden was dabei. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich mir ein Video gern anschaue. Ich lasse mich berieseln. Gern. Und wenn dann das Video cool ist, dann lese ich mir den Text noch lieber durch danach.
Man muss natürlich auch gucken, auch gerade bei verfilmten Blogbeiträgen, was ist denn eigentlich der Nutzen oder was hat das Video mehr, was der Text nicht hat oder was ein auditives Format hat, ja? Viele Videos sind ja fast nur Podcasts, weil da nur einer steht und quatscht. Dann habe ich natürlich die nonverbalen Signale, ich sehe einfach den Menschen, ich erlebe den. Wenn jetzt neue Kunden zu mir kommen, die haben eigentlich sich immer schon Vortragsvideos mit mir angeguckt und die wissen einfach, wie ich mich anhöre, wie ich mich anfühle, wie ich kommuniziere. Die haben oft das Gefühl, die kennen mich schon. Ja, aber man muss sich wirklich bei jeder Form fragen, was rechtfertigt diese Form? Was unterscheidet die von was anderem? Und wenn ein Video letztlich nur ein vorgelesener Blogbeitrag ist, ohne Einblendungen und ohne alles, muss man sich wirklich fragen, mache ich da nicht besser einen Podcast raus oder lasse ich die Textform bestehen?
Wo wir gerade drüber sprechen, ich glaube, der Zweck, wenn wir Zweck und Nutzen, Zweck oder du hast es gesagt, Unternehmensziel, ich nenne es Unternehmenszweck, das ist so der Eigennutzen und der Nutzen und dann noch den differenziert vom Nutzen für den Konsumenten. Ich als Konsument habe ein Fokus, also es ist vielleicht ein persönliches Problem für mich, ich habe ein Fokusproblem. Ich kann mich bei einem Text mehr auf den Inhalt konzentrieren, weil sobald ich nur was Optisches noch dazu habe, Inhalt und visuell dazu kommt, kann ich mich, glaube ich, nicht so inhaltlich drauf einlassen, weil ich dann mehr darauf achte, wie agiert die Person, weil ich dann audiovisuell halt bin. Das mag aber bei mir auch ein persönliches Fokusproblem sein. Und wenn es um den Zweck geht, zum Beispiel Zweck für dich jetzt als Person, kommen wir später auch noch zum Thema Personenmarke und wie man sich persönlich positioniert. Ich glaube, da spielt neben dem Inhalt, glaube ich, genau das, dieses, dass man den Menschen sieht und wahrnimmt, halt eine sehr große Rolle, was beim Text nicht so präsent rüberkommt als Eigenzweck.
Naja, dann. Das ist halt auch immer eine Frage des Formates. Was wir ja im Moment im Grunde unausgesprochen tun, ist, wir sprechen hauptsächlich über Ratgebertexte in Blogs. Es gibt ja viele andere Formen. Jetzt guck dir mal zum Beispiel, also die Kids, ja, die sind ja jetzt schon ganz anders geprägt als wir auch einfach in ihrem Medienkonsum. Für die ist das ja völlig normal. Ja, und du kannst zum Beispiel ein Video, wo jetzt so ein YouTube-Star beispielsweise seinen Tag darstellt oder Schminktipps gibt oder was weiß ich, das kannst du ja gar nicht als Blogbeitrag machen. Da geht es ja um das unmittelbare Erleben. Oder was ich auch sehr gerne mache, Instagram-Stories. Die haben oft gar nicht so einen hohen Informationswert, sondern das sind eher so Schnappschüsse aus meinem Alltag, wo ich was teile. Ich gucke mir auch gerne von anderen Leuten die Instagram-Stories an und sehe einfach, wo die gerade sind, was die erleben, wie sich das da anfühlt und so. Das sind ja ganz unterschiedliche Formen. Und ich glaube, wenn man systematisch daran geht, muss man einfach, es gibt ja nicht nur einen Unternehmenszweck oder ein übergeordnetes Kommunikationsziel, sondern jeder Inhalt hat ja auch eine andere Funktion.
Aber was spielt in der Realität eine Rolle? In der Realität spielt doch eigentlich hauptsächlich so das Beratende eine Rolle, oder?
Nee. Also das, wenn wir uns in unserem Kontext bewegen, aber die Kerstin hat ja gerade schon diese Beispiele gesagt, wenn es um unterhaltenden Content geht oder so sehr Schminktipps, so wo es halt wirklich um How-Tos geht, wie mache ich etwas richtig, dann so How-Tos, dann ist das schon, gibt es schon Formate, die da einfach besser für gemacht sind.
Ja, natürlich. Ja. Wir machen ja auch gerade einen Podcast und das ist ja, um auf deine Frage zurückzukommen, Kerstin, ist ja auch eine Form von Marketing für uns zum Beispiel, weil es ja auch eine Art von Reputation ist. Macht Spaß und aber natürlich, das zählt noch dazu. Aber wenn wir über, also es ist natürlich, ich kann es nicht beweisen oder nachweisen, aber wenn man von Content im Marketing spricht, sind es hauptsächlich, was ich mitkriege, informative Texte und nicht Schminktipps und nicht irgendwie persönliche Note, sondern das meiste ist informativ, vielleicht noch mit ein bisschen unterhaltendem Wert oder Storytelling dabei, aber das meiste ist doch, Nutzer will was wissen, er googelt sich das oder ist generell eine Frage für ihn und man erreicht ihn über Facebook damit, Twitter, was auch immer. Und das Unternehmen, der Publisher, erklärt was oder führt was auf. Das ist doch die Hauptform von Content.
Ja, weiß ich nicht unbedingt. Also zunächst mal gibt es ja auch, gerade wenn du jetzt die Schminktipps ansprichst, ja, da begeben wir uns jetzt auf das dünne Eis des Themas Influencer, ja, was ja immer gleich so auch sehr polarisiert. Also wenn die Kids da oder auch diese Influencer oder irgendjemand irgendwelche Produkte vorstellt, ist es ja schon auch Teil des Marketings und oft werden die Produkte einfach nur präsentiert oder auch mal angewendet. Was du beschreibst, ist ja genau dieses Prinzip kostenlos. Das ist ja dieser Bereich des Content-Marketings. Prinzip kostenlos kann man ja ganz kurz zusammenfassen, verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Ja, das ist ja das, was ihr auch beispielsweise bloggt, ja, ihr zeigt, was ihr wisst und teilt es auch sehr freigebig, ja, beispielsweise jetzt du, Olaf, zum Thema SEO, ich zum Thema PR, Content Marketing, du, Gidon, auch zum Thema beispielsweise, du hast es eben schon angesprochen, Content Qualität, Text. Ja, wir teilen unser Wissen und wenn jemand, und das hat auch einen Nutzen in sich. Es hat keinen Zweck, Wissen zu teilen und dann dem Empfänger zu sagen, Edge, du hast jetzt 5 Minuten deiner Zeit investiert, um das zu lesen, aber du kannst es eigentlich nicht alleine. Sondern man sagt, du hast davon einen großen Nutzen, du kannst damit was machen, aber wenn du Bedarf hast, dass jemand anders dir dabei hilft, wenn du die Anwendung haben willst, wenn du einen Dienstleister haben willst, dann habe ich dich schon überzeugt, dass ich das gut kann und jetzt kann ich das für dich anwenden. Jetzt mal ganz, verdichtet sozusagen ausgedrückt. Das ist natürlich komplexer in Wirklichkeit.
Gino und von mir auch nochmal. Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, als wir die Links besprochen haben, da ging es um Snackable-Content oder so Snack-Content. Der ist meistens nicht, geht es nicht groß um Wissensvermittlung. Da geht es schnell und am besten günstig in der Produktion was rausschieben, was sich im besten Fall viral verbreitet. Und da geht es ja nicht um dieses substanzielle Vermitteln von Wissen, sondern da geht es um Entertainment, Unterhaltung, Spaß, Humor, Lachen. Genauso wie was Kerstin gerade gesagt hat mit den Instagram-Stories. Da geht es ja nicht um, und das sollte man auch als Content definieren.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch nie ausgrenzen, aber ich finde, also vielleicht bin ich zu sehr in dieser, auch in der SEO-Bubble drin oder so, wenn ich von Content-Marketing höre und wenn wir Anfragen kriegen auch und so weiter, es geht immer nur darum. also, aber vielleicht ist es meine persönliche Bubble einfach zu sehr und dass ich auch zu sehr im B2B drinnen bin, keine Ahnung.
Ja, weil, das ist immer das, was man auch am meisten macht. Ne? Ja. Natürlich ist es bei mir auch hauptsächlich so. Klar, aber es geht auch darum, wirklich auch Facebook, ja, ich sag mal, 90% meines Facebooks sieht ja niemand, das ist ja gar nicht öffentlich, das ist Austausch mit Leuten, das ist Nachrichten hin und her schieben, sich mal eben mit einem Kollegen abstimmen, mal einen Tipp geben oder eine Frage beantworten.
Ja.
Das macht man natürlich nur im engeren Kreis. Ich kriege beispielsweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kriege auf Facebook sehr, sehr viele Privatnachrichten, wo Leute mal eben einen Tipp haben wollen, für den es eigentlich eine fünftägige Beratung bräuchte und das kann ich erstens natürlich nicht leisten und zweitens wäre es auch unseriös, das zu machen. Aber dafür genau macht man ja, also mein Prinzip kostenlos habe ich zum Beispiel wirklich geschrieben, weil ich festgestellt habe, es gibt viele Leute da draußen, die meine Beratung bräuchten, aber sie sich vielleicht auch gar nicht unbedingt leisten können, weil sie als Berater oder Dienstleister erst am Anfang stehen. Dann habe ich gedacht, ich mache ein kompaktes Handbuch, was eben erschwinglich ist, sodass jemand damit schon mal arbeiten kann.
Ja, ja, ja. Ist ja eh spannend, die Frage, wir schweifen jetzt, glaube ich, langsam aus. Was ist dann noch Content und was ist dann irgendwas anderes? So diese GIFs und sowas. Ja, das kann ja auch saugut funktionieren. Aber dann wäre halt die Frage.
Ist immer noch Content.
Ist immer noch Content, ja. Aber da braucht
Content man. Content heißt letztlich nur Inhalt.
Ja. Aber da braucht man dann auch, oder? Frage. Ganz andere Prozesse dafür. Wenn man jetzt zum Beispiel sich deine Content-Ampel anschaut. Geiles Modell. An der Stelle, wer es noch nicht kennt, unbedingt angucken. Content Ampel ist ja ein Modell, um sag ich mal, längeren Content oder größeren Content die Qualität zu sichern, oder?
Nö.
Oder ne?
Nope. Da kannst du auch, übrigens auch zur Content Ampel habe ich ein Video gemacht. Ja? Die gibt es nicht nur, die kann man bei mir nicht nur als Karte oder Plakat bestellen, ich habe sie in meinem Blog erklärt, sondern auch dazu habe ich ein Video gemacht. Und da kannst du im Grunde jeglichen Inhalt, ein kurzes Bild, ein GIF, ein Bild mit einer Bildunterschrift, eigentlich jeder Inhalt, der einen Sender oder einen Empfänger hat und der ein Kommunikationsziel hat, kannst du damit prüfen. Auf die Länge kommt es eigentlich nicht an. Es geht, nur da ging es mir wirklich darum, warum ich die Content-Ampel entwickelt habe, die ja 7 Kriterien abfragt. Ja, Relevanz, Timing, Emotion, Beziehung, Story, Nutzen, Interaktion. Ging es darum, dass es in der Content-Strategie, im Content-Marketing immer sehr schöne Modelle und Handbücher gibt und man auch sehr gut erarbeitet Kommunikationsziele und ich dann aber in der Arbeit festgestellt habe mit meinen Kunden, dass es oft schwer hält, dass im Alltag wirklich konsequent durchzuziehen. Und da habe ich gedacht, man braucht ein einfaches, taktisches Modell, wo man schnell zack, 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 zack einen Inhalt abchecken kann, wo stehe ich denn damit?
Ja.
Deswegen habe ich das entwickelt.
Das leitet auch ganz schön zur nächsten Frage über. Also ich habe die Content-Ampel jetzt mir schon ungefähr 100 Mal angeschaut und entdecke auch jedes Mal was Neues für mich drin.
Danke.
Was mir aber immer wieder kam, war, du hast es jetzt gerade angesprochen, wenn denn jemand im Unternehmen sitzt und das Ding, die Content-Ampel anwendet. So dieser Punkt Emotionen zum Beispiel oder auch Story. Das sind ja, da hast du ja auch Prüffragen drinnen. Also hat das Ding, sprechen wir da die richtigen Emotionen an und triggern wir überhaupt Emotionen? Das ist ja immer eine sehr subjektive Sache. Kann man überhaupt objektiv bestimmen, ob ich jetzt die Emotionen meiner Zielgruppe richtig anspreche, weil ich habe ja immer nur meine Sicht als Mitarbeiter einer Agentur oder als jemand in der Marketingabteilung. Ich bin ja selbst nicht die Zielgruppe.
Ja, ganz genau. Das hat was mit Marktforschung zu tun und damit, wie gut du deine Zielgruppe kennenlernst. Du kannst sowas am grünen Tisch nicht entwickeln. Das erinnert mich so ein bisschen daran an die Werbekampagnen, die wir vielleicht so in den 90ern gemacht haben, wo der, als ich auch in der Werbung gearbeitet habe eine Zeit lang, wo dann der Geschäftsführer eines Unternehmens gesagt hat, wir nehmen in dem Bild ein rotes Auto, weil meine Frau hat am liebsten rote Autos. Es kommt nicht auf die eigenen Vorlieben an und du kannst dir nicht ausdenken, was deine Zielgruppe will. Du musst das prüfen, du musst das messen, du musst auch Alternativszenarien machen und das ist eine Wissenschaft für sich. Monitoring, Evaluation, Erfolgskontrolle, Content Controlling. Und das kannst du dir nicht mal einfach ausdenken. Und wenn du nicht weißt, welche Emotionen bei deiner Zielgruppe weckt, dann sendest du ins Blaue. Und das Gute ist ja, das Web bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, das wirklich zu ermitteln, aber es ist Aufwand. Du kannst dir das nicht einfach ausdenken.
Aber das finde ich einen extrem, extrem wichtigen Punkt, sogar bei so einem coolen Modell wie jetzt der Content-Ampel. Also ich bin dazu geneigt, wenn ich sowas sehe, dann zu sagen, okay, Pi mal Daumen, ich schätze mal, wie wirkt das jetzt? Also bin ich auch als Texter, ich habe dann eine Person vor Augen und sage, okay, ich überlege, wie wirkt dieser Text auf die Person, wie viel Zeit will die sich nehmen. Aber wenn man das strategisch angeht und so übergeordnet, finde ich das einen total wichtigen Punkt, was du gerade gesagt hast. Man muss es wirklich rausfinden, was wirkt auf meine Zielgruppe, so wie ich es will. Und ich finde das ein total, also ich weiß nicht, hat so noch nie jemand so klar gesagt.
Doch, glaube ich schon. Aber die Content-Ampel ist ein taktisches, ein operatives Tool. Die ersetzt keine Content-Strategie. Und wenn du eine Content-Marketing-Strategie machst, dann kennst du deine Zielgruppen und dann hast du evaluiert, dann bist du mit denen im Gespräch. Und es geht im Content-Marketing nicht um Senden, 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 sondern es geht ganz viel darum, erstmal zu empfangen, zu evaluieren, mit den Leuten zu sprechen, rauszufinden, was die wollen. Ja? Und deswegen, die Content-Ampel ersetzt keine Content-Strategie. Du kannst dir nicht statt einer Content-Strategie irgendwelche Inhalte ausdenken und die dann mit der Content-Ampel prüfen, sondern du musst erst eine Strategie haben, du musst deine Bezugsgruppen kennen, du musst im Gespräch bleiben, du musst Werkzeuge und Mechanismen haben, um den Erfolg deiner Inhalte zu prüfen, auch um Conversion zu prüfen, und nur dann kann die funktionieren. Das ist ein taktisches Tool, was das vereinfacht, aber es ersetzt keinesfalls eine strategische Erarbeitung, und das, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Vielen Dank.
Ja, super. Vielleicht kurz das Zuhören, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das ist die schwerste Disziplin von vielen Marketern, weil Marketern, Persönlichkeitstypen, die im Marketing arbeiten, sind oft eher Sender als Empfänger, um jetzt mal das Sender-Empfänger-Modell mal zu missbrauchen dafür. Sie senden halt, sind es gewohnt, permanent zu senden, und mit dem Zuhören fällt es vielen Marketern gefühlt, ich schließe mich da nicht komplett aus, gar nicht so leicht.
Ja, das mag ja sein, aber es ist halt die Frage, machst du deinen Beruf gut oder nicht so gut,
ja? Ja, auf jeden Fall. Aber mir fällt es auf, dass im Marketing halt eine bestimmte Typus von Mensch arbeitet. Und diese Typus Mensch sind oft eher sehr extrovertierte, also senderorientierte Menschen. Also und denen fällt es natürlich von der Natur her leichter zu senden, als mal ruhig zu sein und zuzuhören.
Ja, man kann ja auch Fragen stellen, ja. Auch ein Elevator-Pitch ist ja am besten, wenn er eigentlich ein paar Fragen stellt und dann schweigt. Ja. Wenn jemand mich fragt, was machen Sie denn beruflich, kann ich den natürlich 5 Minuten zutexten, so lange soll ja ein Elevator-Pitch eigentlich gar nicht sein, oder 2 Minuten zutexten, oder ich kann ins Gespräch mit demjenigen kommen und herausfinden, wo seine Schmerzpunkte, wo seine Bedürfnisse sind, und dann an seinem Beispiel besprechen, was ich dann halt mache.
Ja. Ich finde total wichtig, wir reden hier über Content-Qualität und gut. Was ist gut? So, das ist ja irgendwo, was ist gut genug für uns? So, die Frage muss man sich ja eigentlich stellen. Ist das gut genug, was wir hier machen? Die stelle ich mir zumindest immer wieder. Und ich finde es ganz wichtig, dass du gesagt hast, es kommt auf die Strategie an, die dahinter steckt. Ja. Und die bestimmt, ob das gut ist oder nicht.
Ja, auch bei so einem
Podcast. Aus deiner Erfahrung.
Ja, Entschuldigung.
Ja. Bei so einem Podcast. Ich merk's mir. Bei so einem Podcast.
Ja, bei so einem Podcast wie diesem, ja. Der ist gut, wenn die Leute zu Ende zuhören. Der ist nicht gut, wenn die nach 1,5 Minuten abschalten, ja.
Ja. Und für mich ist der gut, wenn die Leute danach sagen, ich habe mindestens eine wichtige Sache für mich gelernt, die ich jetzt in meinem Alltag anwenden kann. Das ist mein Anspruch, mein persönlicher an dem Podcast.
Schön.
Kurze Frage zu der Strategie nochmal. Du kommst ja auch viel, du bist ja viel unterwegs, auch wahrscheinlich in Unternehmen. Wie viele Unternehmen arbeiten jetzt mit so einer Strategie, wie du drüber gesprochen hast, auch mit dieser Zielgruppenkenntnis? Ist das Tendenz die Regel oder eher noch die Ausnahme?
Also zunächst mal ist ja das immer zutiefst auch von der eigenen Wahrnehmung geprägt. Ja, und Unternehmen holen mich natürlich auch, um solche Strategien aufzubauen und das zu etablieren. Und zunächst mal muss man ja sagen, wenn ich in ein Unternehmen komme, einer der ersten Sätze, die ich immer höre, ist ja, wir haben eigentlich viel zu wenig Ressourcen dafür. Und dann sage ich immer, würde Sie trösten oder frustrieren, wenn ich Ihnen sage, dass das in allen Unternehmen so ist. Ja, es gibt ja zwischen dem Optimum und dem Minimum immer irgendwo das Machbare. Und das Optimum an Zielgruppenermittlung und all sowas kann man fast nie realisieren, weil so ein Change zu machen, und das mache ich in vielen Unternehmen im Moment, ein Change von zur digitalen Kommunikationsstrategie, was sehr viel auch mit internen Strukturen zu tun hat. Das ist eigentlich im Moment die Aufgabe überhaupt. Wie organisieren wir Change in der Kommunikation? Wie organisieren wir digitale Kommunikation auch intern? Wie sind wir transparent ins Unternehmen? Das ist ein irrer Kraftakt. Und da hat man einfach oft nicht Zeit, ein halbes Jahr zu evaluieren. Aber man kann das ja mit kleinen Schritten machen. Man kann beispielsweise anfangen, in Social Media in Gespräche einzutreten. Man kann vernünftiges Monitoring etablieren. Und das ist sehr unterschiedlich, wie gründlich das passiert. Aber jetzt einen irren Content-Sendeaufwand zu betreiben, ohne zu wissen, an den man sendet, dann würde ich immer erst dafür plädieren, langsamer zu starten, weniger auszusenden und einen Teil der Ressourcen darin zu investieren, zu gucken, wie tickt denn eigentlich unsere Zielgruppe? Oder User-Generated Content ist ja auch ein wichtiges Thema, beispielsweise.
Gute Frage, nett, etc. Ja.
Also,
was ich total wichtig und spannend finde, ist auch immer die Keyword-Analyse. In dem Kontext höre ich von der ganz selten was. Weil du sagst Monitoring und Social Media, man kann ja unglaublich viel über eine Keyword-Analyse auch rausfinden. Ja. Was geben Leute ein? Mhm. Über einen Longtail auch. Ja. Also vielleicht an der Stelle ist ja sicher auch bei dir im Kopf immer mit drin, oder? Die Google-Sache.
Ja, absolut. Man muss eben immer klar machen, ja. Man kann zum Beispiel nicht Pressearbeit, weil man Zeitung liest. Ja. Und genauso wenig kann man digitale Kommunikation, weil man schon mal ein YouTube-Video gesehen hat. Das sind eben Handwerke und da spielen verschiedene Handwerke zusammen. Und das kostet eben zum Teil auch einfach Geld. Ja. Wer selber hochwertige Dienstleistungen verkauft, warum sollte der beispielsweise nur mit kostenfreien Tools arbeiten? Ja, aber natürlich müssen die Ressourcen und die Budgets vernünftig verteilt sein. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, manche Leute gehen rum und tun so, als wäre dieses digitale Rocket Science. Als wäre das irgendwie so was ganz, so Schweine im Weltall, was nur irgendwie ein paar eingeweihte Esoteriker können und die bringen denen jetzt alles neu bei. Selbst Keyword-Analyse folgt ja zu, ich sag mal, 90% den Gesetzmäßigkeiten dieses wunderbaren Tools, das wir zwischen den Ohren haben, nämlich dem gesunden Menschenverstand. Ja. Es ist immer, gerade Leute, die schon sehr lange unternehmerisch tätig sind, die Vertrieb können, die Marketing können, die können schon 80% dessen. Aber der Rest ist halt wirklich Handwerkszeug. Man muss wissen, wie Digitales funktioniert und man muss sich auch einarbeiten. Es nützt auch zum Beispiel gar nichts, wenn man im ganzen Unternehmen SharePoint installiert, aber den Leuten nicht erklärt, wie das funktioniert. Es nützt auch nichts, Google Analytics zu haben oder Fanpage Karma oder was auch immer, wenn dann die Zeit fehlt, dies auszuwerten und wirklich auch umzusetzen. Ja. Und dazu braucht man Fachleute, entweder im Unternehmen. Und ich bin immer sehr dafür, Fachwissen auch im Unternehmen zu verankern und das nicht alles an Agenturen und Berater rauszugeben. Auch mein Ziel ist immer, mich in so einem Prozess schrittweise überflüssig zu machen und das im Unternehmen zu verankern. Aber sich einfach mal auszudenken, ich glaube, unsere Zielgruppe mag rote Autos und wahrscheinlich geben die immer als Suchwort diese Automarke ein, weil das gebe ich halt selber auch ein. Das ist sicher, das ist anekdotische Evidenz. Das funktioniert nicht. Das hat auch noch nie funktioniert. Ja. Und das muss man auch sagen, das Digitale reißt ja nicht raus, was das richtige Leben noch nie gekonnt hat. Das hat immer schon schlechte Werbung und PR gegeben, schlechtes Marketing, gutes Marketing.
Und gute Produkte,
schlechte Produkte, ja. Absolut richtig. Kurz zu dem, das fand ich sehr gut, was du eben gesagt hast, weil ich sage auch eigentlich, im Optimalfall kommt ganz viel Content-Marketing aus dem Unternehmen selber. Das ist, weil ich bin da, vielleicht wird mir Gideon als Texter dafür, als Textagentur oder als Textdienstleister da widersprechen, aber ich meine, dass im Optimalfall auch Großteile der Content-Produktion im Unternehmen selber verankert werden sollte, weil da sitzen nun mal im besten Fall die Leute, die sich mit den Angeboten am besten auskennen. Mhm. Denn externer Dienstleister muss sich immer reinarbeiten und wird höchstwahrscheinlich nicht die Erfahrung aufbringen können in Bezug auf das Angebot, wie die Leute, die da selber arbeiten. Kurz zu dem Thema
Zielgruppe. Lass mich kurz dazu was sagen, vielleicht, da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Ich finde das sogar extrem super, wenn Unternehmen das Inhouse lösen. Die meisten oder die besten unserer Aufträge sind, wo wir halt zugeschaltet werden, wenn mal eine Lastspitze da ist. Die haben ihre eigenen Redaktionen, Agenturen oder ja, hauptsächlich Agenturen oder größere Marketingabteilungen, die haben ihre eigenen Redaktionen und die rufen uns dazu, wenn sie halt jemanden brauchen. Und die haben auch die Prozesse, um mit jemandem wie uns zusammenzuarbeiten überhaupt. Also wenn jemand daherkommt und sagt, ich habe irgendwie nur mich und ich habe nur Geld und schreib mal Texte, das funktioniert nicht in der Regel.
Also es ist schwierig, wenn in den Unternehmen wirklich keine Ressourcen dafür frei sind und die denken, ich gebe zwei Geld und damit regelt sich das von alleine. Kurz nochmal zu der Zielgruppe. Wenn man in so eine Keyword-Recherche-Analyse einsteigt, brauchen wir immer so Einstiegspunkte und diese Einstiegspunkte müssen vom Kunden kommen. Mhm. Dabei fällt mir oft immer auf, dass Kunden nie ihre Vertriebs- und Service-Mitarbeiter sensibilisieren, dass sie die Fragen archivieren und aufschreiben, die Kunden stellen. Und wo man die man als Einstieg für sowas echt gut nutzen kann. Wie sieht das bei dir aus? Siehst du das? Ist das bei deinen Kunden auch so, dass da überhaupt nicht bei den, ich sag mal, bei den Front-Mitarbeitern, die tagtäglich mit den Kunden in Kontakt stehen, dass da irgendwie ein fester Workflow ist, dass Fragen wirklich festgehalten und notiert werden?
Ja, also zunächst mal noch zu diesem Texting. Ich glaube schon, dass man Text outsourcen kann. Ich habe ja sehr lange auch wirklich als Texterin gearbeitet. Und ich glaube, bestimmte Genres muss man eben einfach beherrschen. Richtig gute Werbetexte oder auch PR-Texte beispielsweise. Ja, Pressetexte sind ein eigenes Genre und entweder jemand im Unternehmen hat das richtig gelernt oder man muss es outsourcen und das kommt eben immer darauf an, wie man das auch macht. Und ich sag mal so, ein Gutteil meiner Arbeit, und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht bei dir ist auch, Gidon, also meines Wertes für Unternehmen besteht einfach darin, dass ich den Blick von außen habe, dass ich eine Distanz habe, dass ich nicht so drinstecke, weil man natürlich immer verleitet ist, im Unternehmen dann auch sehr schnell sehr selbstreferenziell zu werden und über sich selbst zu sprechen, zu sagen, was man macht und nicht, was der Nutzen ist oder noch schlimmer, was man nicht macht, diese alten Textergeschichten. Und bei dem, was du eben gefragt hast, mit der Dokumentation, da gilt das Gleiche, was ich eben schon mal gesagt habe. Menschen tun nur etwas, wenn sie was davon haben. Und wenn der Schmerz, etwas zu dokumentieren, größer ist als der Nutzen, weil es nämlich einfach zusätzliche Arbeit erfordert, man kann nicht hingehen und sagen, so, ihr müsst jetzt das alles noch dokumentieren, zusätzlich zu eurer bisherigen Arbeit und es gibt leider weniger, auch nicht mehr Geld dafür und ihr müsst auch nicht weniger arbeiten, dann machen die das nicht. Man muss Prozesse etablieren mit innerhalb derer das funktioniert und man muss vor allen Dingen das, was man oft in der externen Kommunikation sehr gut kann, nämlich Nutzen, Argumentation, Zielgruppen mitnehmen, das muss man auch intern schaffen, sonst machen die das einfach nicht, weil der Schmerz ist mehr Arbeit. Das machen die nicht. Und deswegen muss man Prozesse aufsetzen, man muss alle mitnehmen, man muss alle beteiligen und wir steigern alle den Erfolg des Unternehmens und sichern damit letztlich unsere Arbeitsplätze. Ist viel zu abstrakt. Ja. Dafür arbeitet jemand nicht zusätzlich. Und das kann es auch nicht sein, dass jemand jetzt in seiner Freizeit noch zusätzlich arbeitet. Die arbeiten ja alle schon. In keinem Unternehmen, in dem ich bin, sitzen Leute rum und sagen so nach 6 Stunden, oh, jetzt langweile ich mich aber und jetzt muss ich mal 2 Stunden irgendwie noch dokumentieren, weil ich habe sonst nichts mehr zu tun. Das ist in keinem so. Die arbeiten alle schon am Anschlag, gerade im Vertrieb, in den Marketing, in den PR-Abteilungen. Deswegen muss man auch gucken, was kann man denen abnehmen, wie kann man denen das erleichtern und das macht man nicht mit einem Chaka-Meeting, wo sich alle mal irgendwann verpflichten, irgendwie jede Woche eine E-Mail an den Content-Strategen zu schicken.
Da läuft doch sicher auch viel über Emotionen, oder? Wenn wir jetzt von externer Kommunikation sprechen, ist ja bei dir Emotion und Story zum Beispiel in der Content-Ampel 2 dicke Punkte. Und ich habe das Gefühl, in der internen, da ist es oft sehr leidenschaftslos, wie kommuniziert wird. Außer in den showstarken Unternehmen, jetzt wie Apple vielleicht oder so, kann man doch sicher auch viel machen, indem man intern Leute mitreißt, oder? In dem, was man kommuniziert, wie man es kommuniziert, dass man irgendwo sagt, okay, wir dokumentieren jetzt aber das, hier gibt's dieses und dieses höher gestellte Ziel und da arbeiten wir zusammen dran. Da kann man doch sicher Leute auch mehr noch begeistern, oder?
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, Emotion ist ja nicht immer nur Begeisterung. Das kann ja auch Annahme sein. Ich sag mal so ein Beispiel. Du hast zum Beispiel Social Media Guidelines, ja? Und das ist irgendwie so ein 25-seitiges PDF, eine Bleiwüste, und du sagst den Leuten, ihr müsst das lesen, sonst kriegt ihr ein Problem. Dann funktioniert das, wenn du genügend Druck aufbaust, aber die Leute tun es widerwillig. Oder du machst den Nutzen klar und du machst auch eine Form. Also Emotion kann auch einfach sein, dass du nicht einen Nominalstil hast, sondern dass sich etwas leicht und flüssig liest, dass man es gerne liest, dass man es gerne konsumiert, dass man gerne ein Video anschaut. Ja, wir alle kennen Vorträge. Du kannst einen und denselben Vortrag total langweilig oder total mitreißend halten, und zwar genau den identischen Inhalt. Auch das ist mit Emotionen gemeint, und das gilt natürlich auch für die interne Kommunikation. Es gibt Leute, Abteilungen, Menschen in Unternehmen, denen es gelingt, andere zu begeistern und mitzureißen. Eine wichtige Emotion ist Zugehörigkeit. Wenn es gelingt, in einem Unternehmen sowas wie einen Wir-Geist zu etablieren, ich will dazugehören, ich fühle mich angenommen, ich engagiere mich, weil ich von den Werten meines Unternehmens überzeugt bin, ja, dann gelingt das viel, viel leichter als in gemeinsames Wertesystem. Also.
Genau, eigentlich sind wir ja schon gerade auf dem besten Weg zum Thema Personenmarken und Markenbotschaft. Jetzt ist halt die Frage, Gino, willst du da noch von den anderen Fragen was stellen?
Mir ist jetzt noch eine Sache aufgefallen, aber sonst kannst du dann gerne da dann überleiten. Vielleicht dazu noch kurz, fand ich jetzt extrem spannend, du hast gesagt, Emotionen, das kann auch Annahme sein. Ich trenne das im Kopf bisher immer. Emotionen erzeugen und verständlich schreiben, das ist bei uns so total wichtig. Also wir achten immer so darauf, dass alles extrem verständlich ist, auch wenn es komplexe, oder besonders wenn es komplexe Themen sind, und wir sprechen jetzt keine Dummies an, dass es trotzdem extrem verständliche Sprache ist. Das hätte ich jetzt bisher getrennt, aber so wie du das gerade gesagt hast, ist es für dich ein Paar Schuhe. Weil es auch Emotionen erzeugt, wenn jemand sich freut, oder? Wenn er das versteht.
Ja, also das hat ja immer, das Thema ist ja viel komplexer, als man das hier so aufreißen kann. Aber tatsächlich ein Text, der sehr kompliziert ist, sehr nominal. Im besten Fall ist es neutral, im schlimmsten Fall erzeugt der Widerstand, ja. Ich merke das beispielsweise in bestimmten Unternehmen, dass ich mit einem Marketing-Denglisch einfach Widerstand erzeuge. Da gehen die Leute, wenn ich Content-Marketing sage, gehen die Leute direkt in den Widerstand. Mhm. Deswegen vermeide ich solche Begriffe. Ja, das können auch das Emotionen
kostenlos
sein. Ja. Das hat viele verschiedene Aspekte, aber ein Text, der verständlich ist, der sich leicht liest, ist halt, macht auch mehr freie Aufmerksamkeit. Und das hatte ich auch schon in den 90ern, als ich getextet habe, dass irgendwelche Leute gesagt haben, ja, unsere Kunden sind Ingenieure, das soll fachlich klingen, deswegen machen wir einen Nominalstil, Der Antrag auf Nominierung der Erteilung, das ist keine Ahnung,
Das, auch Ingenieure wollen schönes Deutsch lesen.
Genau, auch Ingenieure, wir haben ja nur eine begrenzte Aufmerksamkeit und bestimmte, also es ist jetzt schon fast so, geht so ins Neuromarketing, ja, was verankert sich leichter, was bleibt leichter hängen? Und sehr lange, komplizierte Schachtelsätze bleiben oft nicht hängen, und man merkt es ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal irgendwas gelesen und ihr seid richtig wütend geworden, weil euch der Autor oder der Sprecher oder was weiß ich einfach sich nicht die Mühe gemacht hat, wenigstens mal seine Sätze in verständliche Abschnitte zu unterteilen?
Passiert mir jeden zweiten Tag.
Ja, mir auch.
Weil ich ja auch sehr drauf achte.
Genau. Und ich meine, du hast natürlich eine hohe Motivation, dich mit Texten auseinanderzusetzen, weil du beispielsweise dafür bezahlt wirst.
Ja.
Aber intrinsisch, wenn das nur nice to have ist und du hast einen Text, der ansprechend ist und einen, der nicht ansprechend ist, dann liest du oder schaust du nicht weiter.
Ja, es gibt ganz viele Texte, da lese ich die ersten Zeilen und höre dann auf zu lesen, weil ich sage, nee, Und das, bist du faul?
Ja, genau. Das gilt ja für auditive Formen genauso. Du kannst ja auch ganz langsam sprechen und genau das Gleiche sagen und alle steigen aus. Oder du hast halt eine lebhafte Stimme. Ich gestikuliere jetzt zum Beispiel beim Sprechen auch. So wie ich auch einen Vortrag halten würde. Und ich glaube, dass man das auch hört. So wie man Lächeln durch ein Telefon hört.
Ja.
Und es gibt garantiert Leute, die das nervt, wie ich spreche oder wie ihr sprecht. Aber das ist eben... Attraktion bedeutet immer auch Selektion.
Ja.
Ja, absolut.
Ja. Kommen wir, wir können zum nächsten Thema kommen. Ich habe so eine Dummy-Frage davor, oder, Olaf?
Ja, ich würd kurz nochmal einleiten. Neben diesem ganzen Content-Strategie-Thema und so, hast du ja einen zweiten großen Themenblock für dich so erschlossen. Und zwar das Thema Personenmarken, Markenbotschafter. In Unternehmen. Guidon, du kannst die Einstiegsfrage
stellen. Genau, als wir vorbereitet haben, habe ich ja gesagt, dieses Markenbotschafter, ich kann mit dem Wort immer nichts anfangen, weil das, damit verbinde ich Leute, die auf Instagram Produkte testen für mich. Sowas. Was ist für dich ein Markenbotschafter? Ja. Oder was ist ein Markenbotschafter?
Also zunächst mal ist ein Markenbotschafter eine sichtbare Person oder eine Person, die für ein Unternehmen Gesicht zeigt, beispielsweise für deren Werte steht, für deren Produkte steht. Und natürlich kann das, die Begrifflichkeit an sich ist schwierig, ja. Influencer, Brand Ambassadors, Markenapostel, Markenbotschafter, keine Ahnung. Ja? Ich gehe da so heran, und es gibt ja auch Testimonials, gibt's auch noch, ja. Du kannst beispielsweise ja, was häufig gemacht wird, ich glaube, die BVG hat so eine Kampagne, dass die echte Menschen aus dem Unternehmen auf Werbeplakaten inszenieren, statt irgendwelche Models zu nehmen. Ja, das ist dann aber Werbung beispielsweise. Wie ich Markenbotschafter verstehe, und da habe ich ja auch ein Buch zugeschrieben, ist, dass ich sage, es ist in diesen Zeiten sehr schwierig, als Unternehmen mit gesichtslosen Accounts beispielsweise in Social Media überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erzielen. Menschen vertrauen Menschen. Menschen brauchen auch andere Menschen, die ihnen Inhalte selektieren, bewerten, einordnen. Und heutzutage ist ja wirklich so, dass eigentlich fast alle Mitarbeiter eines Unternehmens, oft ausgenommen die Geschäftsleitung, längst in Social Media unterwegs sind, oft natürlich auch schon die Geschäftsleitung und oft auch als Markenvertreter schon wahrgenommen werden. Die Frage ist eben, wie bewusst sie es gestalten. Und ich finde, dass die besten Vertreter einer Marke, diejenigen, die am besten auch für die Werte einer Marke stehen, die sich gut damit auskennen, die Mitarbeiter sind. Und da das Bewusstsein zu schaffen und auch zu sagen, Leute, wenn ihr in Social Media als Unternehmensangehörige erkennbar seid, dann steht ihr eben auch für die Werte des Unternehmens. Und wenn euch jemand anspricht, dann müsst ihr eben auch wissen, welche Fragen dürfen wir beantworten und welche nicht. Ihr könnt ja jetzt nicht der Pressesprecher sein, nur weil jemand euch auf Facebook kennt und euch zu einem Unternehmensthema anspricht. Ja. Und Markenbotschafter oder Mitarbeitermarkenbotschafter kann für mich jeder im Unternehmen sein. Der bloggende Geschäftsführer. Oder es sind auch Vertriebler, ja, wir haben das Thema eben schon angesprochen, sind längst Markenbotschafter. Sie sind da draußen unterwegs und stehen und sprechen für das Unternehmen. Jede Bäckerei-Fachverkäuferin ist im direkten Kundenkontakt eine Markenbotschafterin. Und je nachdem, wie freundlich oder unfreundlich die ist, steht und fällt damit auch der Erfolg des Geschäfts. Die Freundlichkeit kompensiert keine schlecht schmeckenden Brötchen, aber wenn die Qualität identisch ist, dann entscheidet womöglich die freundliche Annahme darüber, wo ich lieber hingehe.
Ja.
Um das jetzt auch mal, ja, ist immer alles, was man in der Kürze der Zeit zu egal welchem Thema hier sagen kann, ist natürlich auch immer vereinfachend.
Ja. Für alles andere gibt es deine Bücher.
Oder mein Blog. Oder auch viele andere Leute dazu publizieren und sagen, da gibt es ja auch sehr schöne Beispiele, die von anderen Blogs, die darüber publizieren. Ich habe schon über den Kollegen Klaus Eck gesprochen, der sich ja auch sehr früh schon mit diesem Thema Online-Reputation befasst hat. Da hat er schon 2009, glaube ich, ein Buch zugeschrieben.
Ich habe vor 2009, als ich noch in-house war, bevor meiner Agentur, vor meiner Selbstständigkeit, habe ich in einem In-house-Job die Erfahrung gemacht, wirklich in einem Meeting, wo es darum geht, dass Menschen, also Mitarbeiter mit ihren Gesichtern im Social-Media-Umfeld für die Firma stehen sollen. Da kam es, alle haben zuerst gesagt, ja, Social-Media-Marketing müssen wir machen. Und dann kam es zu dem Punkt, ja, wer geht jetzt mit seinem Gesicht raus und postet Dinge aus dem beruflichen Kontext zu der Firma in seinem Namen? Und dann haben sie alle zugemacht. Dahingehend mal die Frage, wie motiviert man den Mitarbeiter als Markenbotschafter in ihrem Namen, in ihren Namen für das Unternehmen zu agieren?
Ich würde dieses Thema, das ist wieder dieses Thema, dass man zunächst vom Senden ausgeht, als sehr nachrangig betrachten. Natürlich ist das schön, wenn Mitarbeiter beispielsweise im Unternehmensblog schreiben, also mein Kunde Stadtwerke Neuss beispielsweise, der bloggt einen Busfahrer und das ist ganz toll. Aber das ist weit nachrangig. Zunächst mal geht es auch darum, wieder zuzuhören. Die Leute sind nämlich da, wo kein Monitoring hinkommt. Da, wo Leute sich unterhalten. Da, die können darüber, die kriegen mit, worüber gesprochen wird. Die kriegen auch mit, wie über das Unternehmen gesprochen wird. Die sind in Gesprächen. Mhm. Die sind damit, wie sie sich mit Leuten unterhalten und interagieren, auch entscheiden sie mit darüber, wie über das Unternehmen gesprochen wird. Und erstmal dieses Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, in dem Moment, wo ihr da draußen unterwegs seid und Markenvertreter, wir reden immer von Marken, jedes Unternehmen ist letztlich eine Marke. Das entscheidet darüber, wie wir auch letztlich wahrgenommen werden. Ja. Und das ist ja auch kein reines Phänomen des digitalen Zeitalters. Ja. Denk an den Versicherungsvertreter im Schützenverein beispielsweise. Ja. So, ein ganz einfaches Beispiel. Und deswegen ist dieses Thema, ja, ich glaube, dass heute, oder ich bin überzeugt, dass Menschen, die in der Kommunikation eines Unternehmens arbeiten, nicht mehr sagen können, wir wollen unsichtbar sein. Ja. Und die irgendwie so Fake-Accounts anlegen, um fürs Unternehmen zu kommunizieren. Also ich denke schon, Mitarbeiter, die sich entscheiden, in der Kommunikation zu arbeiten in diesen Zeiten, müssen sich auch für eine Sichtbarkeit entscheiden. Aber man kann das nicht erzwingen und es geht zunächst mal darum, ein gemeinsames Werte- und Markenverständnis herzustellen und zwar wirklich mit allen. Ja, da geht es auch um Strukturen, um Wertschätzung, darum, ob Unternehmen überhaupt in diesen digitalen Zeiten Strukturen haben, die sowas erlauben, auch Menschen zu ermächtigen, auch eine Fehlerkultur zu haben. Wenn Leute sagen, nee, ich zeige mich nicht da draußen und ich sage nichts, dann ist das oft auch deswegen, weil es gar keine Fehlerkultur im Unternehmen ist. Wenn die nämlich da einen Fehler machen oder das Falsche sagen, kriegen sie einen drüber. Ja? Warum sollten die das tun? Schmerz, Belohnung. Ja, wenn der Schmerz größer ist, in dem Moment, wo ich was falsch mache, kriege ich einfach einen drüber und bin schuld. Da mache ich das natürlich nicht. Ja.
Gut, das sind also mir kommt es mehr vor, also in meiner Welt kommt mehr vor, dass eben keine intrinsische Motivation bei Mitarbeitern besteht, selber rauszugehen, so, also doch dieses Senden-Ding. Aber das ist ein interessanter Ansatz, so habe ich das noch gar nicht gedacht. Danke dafür. Aber gerade wenn es in dieses Sendebewusstsein geht und intrinsische Motivation aufzubauen, dass Mitarbeiter meinetwegen bloggen oder in ihrem Bilder aus der Firma posten, auch wenn es nur mit weniger Aufwand irgendwie zusammenhängt und irgendwie auch, dass sie sich da direkt mit der Firma halt dann so identifizieren, dass sie auch in das Sendebewusstsein das mit reintragen. Also wirklich dem Sendebewusstsein im Social-Media-Umfeld, jetzt nicht in diesem privaten Bereich, was du da beschrieben hast, was natürlich, glaube ich, schon der erste Schritt
sein ist. Man muss einfach sukzessive aufbauen und die Leute auch dabei unterstützen und so ein Bewusstsein, ein gemeinsames Bewusstsein schaffen und nicht zu sagen, ja, wir sind jetzt alle Markenbotschafter und jetzt sendet mal, wie blöd, ja. Wer macht das denn, ja? Wer fängt denn an, sozusagen, dann denken die ja, soll ich jetzt in meinem Freundeskreis Werbebotschaften aussenden? Das macht ja keiner. Da verscherzt es sich ja im Zweifel mit seinen Freunden. Das ist genau dieses Thema mit der intrinsischen Motivation. Und wenn ich denjenigen zunächst mal wertschätze als jemand, der in Gesprächen drin ist, der mir auch zurückmelden kann, wie wird über unser Unternehmen gesprochen und ihm helfe, das sukzessive aufzubauen. Und da geht es auch wieder um Fachwissen. Ja, man muss die Leute schulen, man muss sie unterstützen, man muss auch Social Media Guidelines nicht als Regelwerk, sondern als Unterstützung betrachten. Und ich sag mal ein ganz einfaches Beispiel. Das fängt damit an, dass beispielsweise alle im Unternehmen, die bei Xing oder LinkedIn sind, die gleiche Schreibweise in der Firmenbezeichnung benutzen. Da hapert es nämlich oft schon dran. Dann hast du irgendwie auf Xing 5 unterschiedliche automatisch erzeugte Firmenseiten, weil die Mitarbeiter irgendwie, der eine hat GmbH und Co. KG dran geschrieben, der andere nicht. Der dritte hat gar nicht das Unternehmen, sondern seine Business Unit beschrieben. Ja, da fängt es schon an. Ja. Und das sind kleine Schritte. Du kannst mit kleinen Schritten starten und du brauchst eine Strategie. Wenn man sowas taktisch angeht oder in der Außenwirkung, dann funktioniert das nie. Das ist Kosmetik. Du brauchst für Kommunikation ein professionelles Verständnis, eine Strategie und du musst alle Bezugsgruppen mitnehmen und dazu auch deren Bedürfnisse erkennen, um ihnen Nutzen zu vermitteln. Sonst kann es nicht funktionieren.
Klingt trotzdem irgendwie total zäh. Also, oder nee, komplex.
Ist nicht zäh, ist einfach professionelle Kommunikation, ne?
Ja, aber wenn ich 1000 Mitarbeiter habe, das ist ja eine Mammutaufgabe.
Naja, Kommunikation ist wie Autofahren. Es verbraucht am Anfang am meisten Sprit. Man muss halt fragen, was will man, mit welchem Budget kann man das machen und wie kann man klein anfangen? Und wenn man sagt, das ist die übergeordnete Strategie, das ist unser Ziel, das ist unsere Utopie. Und jetzt fangen wir einfach mal mit Workshops an, mit ein paar Workshops. Und wir setzen mal eine vernünftige Plattform, Informationsplattform oder eine vernünftige Plattform aus für den internen Wissenstransfer und für den Austausch. Dann ist das Erste. Und dann kann man das sukzessive aufbauen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt plötzlich 1000 Leute sich auf Facebook zum Pressesprecher oder zum Corporate Blogger machen.
Ja. Also aber braucht man auf jeden Fall jemanden, der so ein Projekt schon mal durchgeführt hat, sonst macht man 1 Million Fehler, die man vermeiden kann. So klingt es für mich.
Also es ist halt immer so, entweder du hast das Expertenwissen, das Fachwissen im Haus oder jemand im Haus schafft es sich drauf oder du holst dir zumindest für eine Zeit externe Begleitung. Und nochmal, externe Begleitung ist oft gar nicht deswegen so wichtig, weil derjenige so viel mehr kann als die Kommunikationsleute im Unternehmen. Der kennt sich oft mit dem Produkt nicht so gut aus, aber der ist halt ein Sparringspartner, der es eben von außen betrachtet.
Ja. Also alle Kerstin-Anfragen, die Probleme mit Mitarbeiter-Motivation hinsichtlich
Markenbotschafter haben. Es gibt Videos von mir dazu, es gibt in meinem Blog sehr viel dazu. Also es gibt schon ziemlich viele auch Kosten. Man muss noch nicht mal eins meiner Bücher kaufen. Man kann auch in meinem Blog nachschauen. Da steht schon eine Menge, wie man da herangehen kann.
Und sobald dann Mitarbeiter Content produzieren, braucht man dann ja auch dafür wieder unter Umständen, wenn man es noch nicht hat, eine neue Organisation, oder? Also ich weiß nicht, Redakteure, die Rolle des Redakteurs übernehmen oder des Lektors, diese ganze, oder hat einen riesen Rattenschwanz hinten auch dran.
So, naja, also eher kein Rattenschwanz, sondern muss vorher, also die fangen ja nicht plötzlich an, Content zu produzieren. Ja. Das ist eher die Ausnahme. Man muss eben wirklich eine Strategie haben und sich auch überlegen, wie können die Ressourcen haben. Ja. Und dann kann man das halt schauen. Klar, das ist eben immer Content-Strategie.
Ja.
So. Und da gibt's zum Thema Content-Strategie, habe ich einiges in meinem Blog. Dazu gibt's aber auch ein gutes Buch beispielsweise von Klaus Eck und Doris Eichmeier, die Content-Revolution im Unternehmen, oder von Miriam Löffler, Think Content, was ein deutsches Buch ist, auch wenn der Titel Englisch klingt. Also mit dem Thema, ich glaube, das kommt demnächst auch neu raus, Think Content. Also mit dem Thema Content-Strategie sollte man sich schon befassen, ja.
Ja. Die Miriam haben wir auch schon angefragt und sie hat zugesagt. Also sie wird irgendwann ein bisschen anzuteasern irgendwie auf eine nächste. Also Miriam wird auch irgendwann
und es hat auch, das ist schön, dann freue ich mich drauf auf den Podcast. Und es hat eben auch rechtliche Aspekte. Ich hatte jetzt gerade im PR-Doktor einen großen Ratgeber, ein Interview mit der Rechtsanwältin Nina Dirks. Es hat ja arbeitsrechtliche Konsequenzen, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz. Das muss man eben alles in der professionellen Kommunikation mit bedenken. Ist halt Kommunikation ist schön, macht aber viel Arbeit.
Ist dir irgendwas noch ganz wichtig zum Thema Personenmarken, Markenbotschaft? Sonst würden wir jetzt gerne in so freiere Fragen, teilweise aus der Zuhörerschaft und teilweise von mir auch noch switchen. Oder willst du noch zum Thema Markenbotschaft
was loswerden? Ich habe ja schon super Fragen gestellt. Ich denke, wir haben ganz wichtige Punkte angesprochen. Man kann ja sowieso Dinge immer nur kurz ansprechen, ja.
Ja, für alles andere gibt's ja auch noch mal vielleicht eine zweite Sendung mit dir, wenn wir was vergessen haben, was wichtig ist.
Ja. Genau. Ich habe einen aktuellen Fall, diese Frage habe ich auch gerade erst hier reingetippert in unser Skript, weil das haben wir heute gerade erst besprochen. Und zwar jetzt weg mal ein bisschen vom Thema Content Marketing, sondern allgemein in die Beratung. Und zwar haben wir aktuell den Fall, dass wir bei einem größeren Unternehmen das Gefühl haben, dass dort mit allen Ansprechpartnern, mit denen man zu tun hat, man abgeblockt wird, weil so Ego-Kompetenzängste bestehen. Gerade wenn man so in größeren Meetings sind, wo mehr aus verschiedenen Abteilungen Leute sitzen und es geht in den Meetings eigentlich die ganze Zeit nur noch darum, dass jeder beweisen will, dass er kompetent ist und dass er das ja alles schon so macht, wie wir denen vorschlagen, weil sie vor der versammelten Mannschaft halt kompetent wirken wollen und nicht die Frage aufkommt, ja, warum machst du das nicht eigentlich schon so? Wie gehst du, hast du sowas, also sind solche, ist dir das auch schon mal untergekommen und wie würdest du damit umgehen?
Also tatsächlich, Change, Wandel in Unternehmen erzeugt immer Ängste, ja, gibt so eine Matrix mit den typischen Ängsten. Und eine der Angst ist natürlich, selber überfordert zu sein, nicht nachzukommen, auch jeder möchte auch seine Position und seine Erbhöfe verteidigen. Und je nachdem, was auch für eine Kultur im Unternehmen herrscht, ist das sehr unterschiedlich. Oft ist es so, dass jeder denkt, oh, wir machen jetzt alles neu, ja. Und dann nimmt jeder erstmal seine Sandkastenförmchen, schmeißt die auf einen Haufen und setzt sich davor, damit ihm nur keiner seine Förmchen wegnimmt. Und deswegen, diese typischen Ängste muss man halt vorher kennen. Man muss einfach, das weiß man auch nach mehreren Projekten, dass die kommen und wie man damit umgeht. Und da muss man wirklich auch Strategien entwickeln, wie man damit umgeht. Und natürlich in einem Unternehmen, in dem ein Klima der Angst herrscht oder in dem immer dieses Rechtfertigungsproblem herrscht oder in dem jeder immer das Gefühl hat, wenn ich nicht ständig beweise, was ich drauf habe, dann kippelt mein Stuhl. Ist das natürlich sehr schwierig zu etablieren. Aber auch da muss man sich eben für die interne Kommunikation, für die Strategien überlegen, welche typischen Ängste tauchen auf, welche internen Zielgruppen habe ich und wie kann ich einerseits diese Ängste wertschätzen, weil wegreden bringt nichts. Ja, wegreden bringt nie was. Wie kann ich diese Ängste wertschätzen? Wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich die Leute auch in ihrem Fachwissen wertschätzen und einbinden, sodass sie offen dafür sind, Neues anzunehmen und umzusetzen? Die sagen das ja auch einfach häufig, wir haben es eben schon angesprochen, weil die einfach gar keine Lust haben, was zu verändern. Die müssen ja intrinsisch motiviert sein, was zu verändern.
Also eine Strategie hatten wir so gedacht, wäre, wenn man versucht, irgendwie dass nicht wir als Kompetenzposition irgendwie wahrgenommen werden, sondern dass wir den jeweiligen Mitarbeiter halt so weit bringen, dass er mit unserem Input intern glänzen kann. Also dass er die Angst verliert, dass er, dass die Agentur mehr Ahnung hat oder er vermeiden will, dass ein Externer mehr Ahnung haben könnte als er und das weiß er, aber eben in internen Kommunikation, dass halt er so nutzt, dass er sich damit mit dem Wissen
von Externen positionieren kann. Ja, das funktioniert so lange gut, wie er nicht derjenige ist, der das Budget an die Agentur vergeben hat, weil dann kann natürlich von der Geschäftsleitung kommen, ey, wenn du das sowieso alles selber weißt, warum müssen wir dann die teure Agentur bezahlen? Ja, das ist auch immer ein zweischneidiges Schwert. Okay, aber okay. Das ist im Grunde eine gute Herangehensweise, wirklich zu gucken, wer kann was, wie können wir die wertschätzen und oft kann man sie ja dann auch in ihren Metafähigkeiten, also in ihren übergeordneten Fähigkeiten wertschätzen, dass sie beispielsweise nur diejenigen sind, die es auch im Unternehmen verankern können. Man muss sich zutiefst als Dienstleister verstehen und ich glaube, das Blödeste, was einem Unternehmen passieren kann, ist ein Berater von außen, der ständig zeigen muss, wie super er ist.
Ja, das ist ein Ego-Ding. Vor allen Dingen, man muss halt, das hatten wir auch das Thema, man muss in der Lage sein, sein Ego auch mal zurückzuschrauben und dass dann halt derjenige Mitarbeiter erst als eigene Idee verkauft, das muss man aushalten.
Ja, also dafür wird man ja auch irgendwie bezahlt. Berater, der Ego hat, was gefüttert werden muss, ist immer blöd, ja.
Hier gibt es eine Werbeagentur und bei denen steht ganz groß draußen auf der Wand gedruckt ein Zitat von Roland Barthes, so wie man ausspricht. Ich errate, dass der wahre Ort der Originalität weder der andere noch ich selbst bin, sondern unsere Beziehung. Vielleicht solltest du denen den Satz einfach mal schicken, Olaf.
Das ist aber ein komplizierter Satz. Da könnt ihr fast von, keine Ahnung, Niklas Luhmann oder sowas ist der wahrscheinlich.
Ja, Aber er meinte wahrscheinlich damit einfach, dass in der Zusammenarbeit das wirklich Tolle entsteht und dass es weder ich noch du bin, sondern dass wir zusammen was schaffen. Es ist immer so. Im Austausch entsteht was.
Aber idealerweise bringt ja der Berater von aus einmal die Außensicht mit, die Sparringspartner-Funktion, aber eben auch Fachwissen, das es im Unternehmen nicht gibt. Und dann muss man das eben so verankern und aufbauen. Also man kann diese typischen Ängste nicht vermeiden, aber wenn man weiß, dass sie kommen und wie man damit umgeht und wenn man über viele Projekte hinweg auch die Souveränität entwickelt hat, das erstmal auszuhalten und nicht zu denken, dass alles im Change völlig harmonisch und ohne Konflikte abgehen muss, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Also ich denke, die Aufgabe eines Beraters, so verstehe ich meine Arbeit, ist da auch so eine gewisse Ruhe und Sicherheit reinzubringen und zu sagen, ja, das darf kommen, es darf jeder auch sagen, was er will, wir wollen es nicht ewig verquatschen, weil es kostet ja auch Ressourcen, aber es ist jetzt auch einfach erstmal in Ordnung, dass die Wellen hochschlagen. Das war übrigens, was ich auf die harte Tour lernen musste. Ich war immer ein sehr ergebnisorientierter Mensch. Ich wollte immer sofort so zack, zack, zack Ergebnisse erreichen, dass wirklich Prozesse und Systeme auch ihre Zeit brauchen.
Bin ich auch.
Ja. Also ein anderer Spruch ist einfach wirklich, und er ist so platt, aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Das wird so kompliziert.
Systeme brauchen wie Organismen. Nimm Coaching-Prozesse von Personen. Du kannst nicht einen Coaching-Prozess, du kannst nicht Coaching-Sitzungen, mein Mann ist jetzt Coach und Therapeut, ja. Du kannst ja sagen, okay, 5 Coaching-Sitzungen mache ich 5 Stunden hintereinander oder an 5 Tagen hintereinander. Das hat gar keinen Sinn, weil auch ein Organismus Zeit zum Integrieren braucht, um sich zu wandeln. Und das gilt eben auch für Systeme.
Tolle Erkenntnis. Tolle Erkenntnis, wirklich. Das war mir nochmal wichtig, weil das gerade heute wirklich ein Thema war, was wir in einem Meeting diskutiert hatten, weil verschiedenste Leute von uns schon in dieser Firma jetzt waren und alle haben die gleichen Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen Personen da in der Firma. Und was du auch gesagt hast, Kerstin, daraus kann man schon implizieren, dass da was in der Firmenkultur nicht richtig sein kann, weil wenn alle so agieren.
Weiß man nicht, ja, vielleicht hast du auch einfach nur was getriggert, irgendwelche archaischen Ängste getriggert, weiß ich nicht.
Ja, okay, prima. Dann würden wir zur nächsten Frage. Das ist so eine, du probierst ja selber ganz viel Content-Formate, nochmal um das Thema Content-Formate zurückzukommen. Probierst ja selber eine Menge Content-Formate aus. Du machst ein bisschen was mit Video, Text natürlich. Was ist denn so das Content-Format? Vorträge natürlich, darf man auch nicht vergessen. Vorträge sind auch Content. Was ist so dein Lieblings-Content-Format, was dir persönlich am meisten liegt, oder lässt du dich da gar nicht so festlegen und sagst mir, ich mach alles gleich
lieb? Also so. Ehrlich gesagt, mein liebstes Content-Format ist, wenn Kunden mir was über ihre Firma erzählen oder wie ich es jetzt in einem neuen Projekt habe, mir begeistert erzählen, wie sie arbeiten und warum sie für ihre Firma arbeiten. Das ist mein liebstes Content-Format tatsächlich.
Also eigentlich, dass die dir den Content liefern und
du zuhörst. Ja, das finde ich sehr spannend. Was Neues zu lernen, das finde ich sehr spannend. Ich komme ja selber aus dem Schreiben und aus dem Print. Das finde ich auch, das macht mir nach wie vor Spaß. Das ist auch wirklich das, was ich gut kann. Ja, weil ich habe ja im Journalismus angefangen. Ich bin Philologin, Germanistin. Ich mag sehr gerne schreiben. Ich mag sehr gerne mit Wörtern arbeiten. Mag auch sehr gerne Vorträge, weil man einfach auch so die Atmosphäre da hat, weil man die Energie, das ist jetzt gar nicht esoterisch gemeint, aber die Energie aus dem Publikum. Ein Content-Format, was ich wirklich hasse, sind Videos. Ich mache Videos.
Aber du bewegst dich aus der Komfortzone raus.
Frag mal meinen Mann, ja, wenn ich sage, ich mache jetzt einen Tag Videos, ich bin einfach.
Oh, oh.
Unerträglich vorher, die 2 Stunden bevor ich, wir haben uns ja hier ein Studio eingerichtet mit allem Zip und Zap, die 2 Stunden bevor ich da runtergehe, ja, und ich bin dann wirklich unerträglich. Also mich selber vor die Kamera zu stellen und was zu erzählen, das ist wirklich, das ist für mich eine Herausforderung. Ich mache das, weil ich das für sinnvoll halte, weil ich es als Service, es geht ja auch immer, und das machen wir hier jetzt auch, es geht ja auch immer darum, in einem größeren Kontext zu was Größerem Ganzen zu beizutragen. Ja, in einer größeren Gruppe von Leuten, du hast es vorhin Bubble oder Filterblase genannt, zu was Größerem Ganzen beizutragen. Darum geht es sicherlich auch. Und ich mag auch dieses Format Video. Ich kann mich inzwischen auch gut im Video angucken und aushalten. Aber das ist für mich Komfortzone verlassen. Und übrigens, ich habe auch immer, Leute fragen mich, Frau Hoffmann, wie komme ich denn, wie werde ich denn mein Lampenfieber vor Vorträgen los? Und sage ich immer, keine Ahnung, meins wird immer schlimmer.
Ja. Oh, noch schlimmer sogar.
Ja, als ich jünger war, hätte ich mich nachts um drei wecken können, sagen, da sind 1000 Leute, sprich mal zu diesem dir bisher nicht bekannten Thema, und ich hätte das gemacht. Je älter ich werde, desto höher wird mein Qualitätsanspruch. Ja, genau.
Wollte und sagen, daran liegt.
Wenn ich dieses Gefühl, ich sitze in der ersten Reihe, ich bin schon mit dem Mikro verkabelt, ich werde angekündigt, dann sitze ich da, habe ich ein völliges Blank und denke so, oh nein, was erzähle ich denn jetzt? Ich will nach Hause, ja? Und dann gehe ich auf die Bühne raus und dann ist das weg.
Ey, das ist das Schlimmste, wenn man anfängt nachzudenken oder überhaupt über den Sinn darüber nachdenkt. Warum mache ich denn das jetzt hier überhaupt? Du fühlst dich voll schlecht. Warum macht man das jetzt eigentlich? Und das ist das Schlimmste. Damit darf man eigentlich gar nicht anfangen.
Wenn dieser Kick weg ist, wenn du da sitzt und denkst, ach komm, das rocke ich jetzt mit links, ich glaube, dann wirst du schlecht.
Ich glaube,
das habe ich übrigens auch. Es gibt Menschen, die da weiß ich auch, die sind ziemlich sicher im Auftreten und die konzentrieren sich eigentlich nur noch auf Kleinigkeiten. Diese können dann wirklich aufs Detail achten, weil sie gar nicht mehr selbst mit sich so hart kämpfen müssen.
Also in dem Moment, wo ich, also erstmal bereite ich das wirklich gut vor. Meine Vorträge sind extrem gut vorbereitet. Je älter ich werde, umso besser. Zum anderen ist es ja so, dass man schon weiß, dass man in der Regel unter einem bestimmten Standard nicht zurückfällt. Ja? Und ich glaube schon, also ich bin nicht unsouverän oder stehe dann nervös auf der Bühne. Das sind nur diese 5 Minuten vorher und dann ist das weg und ich gehe da raus und klapp so meine Aufmerksamkeit über den Raum aus und lieb so das Publikum und habe das Gefühl, das Publikum liebt mich. Und dann funktioniert das. Aber ich glaube, auch das hat wieder mit Professionalität zu tun, auch mit Wertschätzung. Das Wertvollste an einem Vortrag ist ja nicht dein Vortrag, sondern die Zeit der vielen Menschen, die da sitzen und dir zuhören.
Kannst du mir kurz zur Vorbereitung sagen, interessiert mich jetzt persönlich, machst du dir zu jeder Folie, nutzt du diese Notizenfunktion bei PowerPoint?
Ja, die nutze ich, aber professionelle Vortragsredner haben ja eigentlich keine Notizen und ungefähr in der Hälfte der Fälle funktioniert das dann doch nicht. Du hast
die sind nur zur Sicherheit
nimmst du sie eigentlich damit rein. Ja, das ist eigentlich eher so, wie ich früher Fischzettel in der Schule geschrieben habe für Klausuren. Ich habe die genau aufgeschrieben, dann habe ich die weggeworfen, weil ich mich gar nicht getraut hätte, die mitzunehmen. Also es ist eher so, ich entwickle meine Vorträge Folie für Folie und denk mir dabei aus, was ich sagen will, schreibe das auch in die Notizen. Und während ich die entwickle, strukturieren die sich und dann habe ich im Grunde meine Folien, ich bräuchte eigentlich die Folien, die bräuchte man nicht unbedingt für meine Vorträge, außer wenn man nicht die ganze Zeit mich angucken wollte. Aber das sind meine optischen Anker, dann weiß ich, was ich da sagen will und dann kommt auch oft was spontan. Oder ich gehe raus und ich habe gerade auf dem Weg dahin irgendwas erlebt, was ich dann erzähle. Also, aber diese genaue Vorbereitung, dass ich im Grunde bei jeder Folie genau weiß, was ich sagen will, gibt mir dann auch die Freiheit, was anderes zu erzählen.
Genau, das, so gehe ich auch vor. Bei mir würde sich jeder Vortrag mit dem gleichen Folienset hört sich bei mir anders an. Ich würde trotzdem nochmal, was machst du bei der Vorbereitung? Außer jetzt Folie für Folie das Ausarbeiten, klar, verstehe ich, mache ich genauso. Aber wo steckst du noch? Probst du das ein paar Mal durch zu Hause nochmal in deinen 4 Wänden oder was macht diese Vorbereitung?
Also ich entwickle den Vortrag. Ich glaube, ich habe ja früher auch Reden geschrieben und sowas. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, welcher Text wie lang ist, wie lang der Vortrag ist. Und es ist ja so, früher hatten ja Vortragsredner oft fertige Vorträge, die sie identisch gehalten haben. Das ist oft auch gar nicht gewünscht. Das heißt, jeden Vortrag bereite ich auch neu vor, überlege mir, was ich da sagen will, auch wie lange. Und ich halte die dann auch mindestens einmal durch und stoppe die Zeit.
Okay, das wollte ich nochmal wissen. An dieser Stelle würden wir gerne, wir haben ja ein paar Publikumsfragen auch Gott sei Dank bekommen. Wir wollen gerne auch für die zukünftigen Sendungen alle Zuhörer motivieren in unserer Facebook-Gruppe zum Content Kompass. Da packen wir auf jeden Fall auch den Link in die Shownotes, da auf jeden Fall beizutreten. Und da kann man dann auch immer vorbereiten auf die Sendung, eigene Fragen stellen. Wir kommunizieren dann, wen wir als Gast da haben. Und dann kann man diesem Gast dann die eigenen Fragen einreichen. Und genau das haben wir bei dir auch gemacht, Kerstin. Und es wurden Fragen gestellt. Und bei der ersten Frage, ja, Guido.
Zum Beispiel, genau, die Frage habe ich mir gewaltsam per Telefon geholt. Ich habe einen Kunden von uns angerufen, habe ihn gefragt, du, pass auf, wie schaut's aus? Der hat sich vor allem für Automatisierung interessiert, was ja auch mein Hund schleift hier gerade im Flur die Leine entlang. Automatisierung beim Content ist ja ein Riesenthema, Kerstin. Wie siehst du das? Wie passt das zusammen mit der Entwicklung hin, dass man eigentlich immer mehr Wert auf Qualität auch legen muss? Passt das für dich zusammen oder schließt sich das aus, schließt sich das ein? Wie siehst du das?
Sagst du vielleicht für mich und auch für die Zuhörer nochmal, was genau du mit Automatisierung meinst?
Ja, der ganze Prozess letztendlich von Themenfindung über Recherche bis hin zum Schreiben, also es wäre eine einfache...
Nee, ich glaube, die Frage, du hast ja auch formuliert, da muss ich kurz rein, es ging ja um die Automatisierung der Content-Produktion, also wirklich um die Erstellung
des
eigentlich um die, genau. Es gibt immer mehr Softwareanbieter, die basierend auf angeblicher KI oder Machine Learning automatisierte Texterstellung anbieten, damit man eben skalierbar Texte erstellen kann.
Also zunächst mal, wir stehen ja mit künstlicher Intelligenz, KI oder AI eben auf Englisch erst ganz, ganz am Anfang. Also ich glaube, das sieht man ja jetzt schon, wie gut Bots eigentlich, wenn sie richtig programmiert sind, auf viele Standardfragen antworten können, ja. Beispielsweise könnte in Hotels am Empfang, ich glaube, da gibt es sogar ein Beispiel, mir fällt nur gerade nicht ein, also bestimmte Fragen werden immer wieder idealtypisch gestellt und es ist natürlich viel schicker, wenn jemand sich das nicht aus dem FAQ raussuchen muss, sondern ein Bot diese Frage erkennt und beantwortet. Ja, das kann großen Sinn machen, aber diesen Bot musst du ja auch erstmal füttern mit den Antworten. Ich glaube, also zu prognostizieren, wo es mit AI, mit KI hingeht, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, so wenig wie man beispielsweise einen Vortrag automatisieren kann, kann man eigentlich, es geht ja sehr viel um Gespräche einfach. Ja. Und wenn es um Standardfragen geht, kannst du natürlich einen Bot einsetzen, aber wenn es um echte Gespräche geht, dann müssen Menschen mit Menschen reden und so ist es halt auch mit der Content-Produktion. Ich glaube, dass es sehr viel Sinn ergibt, das zu automatisieren, was einfach Arbeit abnimmt. Ja, also
genau,
auch
also in der Content-Recherche.
In der Content-Distribution, im Monitoring Dinge zu automatisieren. Mhm. Also beispielsweise, dass du, ein einfaches Beispiel für die Recherche ist, dass du nicht immer händisch Google suchst, sondern dir sinnvolle Alerts einrichtest. Ja. Wir sehen, selbst wenn du eine Rechtschreibkontrolle siehst, dann merkst du ja, wenn du über einen Text eine Rechtschreibkontrolle laufen lässt, dass die dir vielleicht Sachen zerschießt, die du anders gemeint hast, weil du vielleicht bewusst von der Schreibung abweichst und all sowas. Und wenn jetzt KI immer intelligenter wird, kann die natürlich irgendwann sehen, ah, okay, der Gidon schreibt dieses Wort immer so, deswegen korrigiere ich das so. Aber ich glaube, man kann Beziehungen nicht komplett durch Maschinen ersetzen. Und es geht ganz viel um Beziehungen, aber ich glaube auch, dass wir, was künstliche Intelligenz angeht, erst ganz, ganz am Anfang stehen, ja, und dass es irgendwann so viel automatisiert sein wird, was dem Menschen was abnimmt, wie wir uns das im Moment noch gar nicht vorstellen können. Ja.
Das sehe ich ganz genauso mit der, dass wir gerade bei KI noch ganz am Anfang stehen. Viele Tool-Anbieter benutzen dieses Label auch einfach nur, weil es gerade ein Buzzword ist und hip ist und Hype ist. Das meiste davon ist eigentlich gar keine KI. Also ich hatte letztens eine Tool-Demo, wo es genau darum ging, Texte zu produzieren, automatisiert, skalierbar, in großer Menge dann produzieren zu können, angeblich auf KI-Basis. Basis. Ich habe mir das angeguckt, das war noch nicht mal Statistik, da wurde nur mit Platzhaltern gearbeitet. Das war ganz, ganz einfach, ganz einfaches Kino war das. Das war, aber trotzdem haben sie sich das Label KI, da habe ich die auch gefragt, ja, und was ist daran jetzt KI? Und da konnten sie mir auch noch keine richtigen. Da haben sie sich ertappt gefühlt und haben zugegeben, ja, nee, mit KI hat das eigentlich nichts zu tun. Jetzt gibt's aber von dem Felix Wunderwald, der hat da einen interessanten Ansatz, den habe ich schon auf eine Tool-Demo angefragt. Ich werde davon berichten in einer der nächsten Sendungen, wenn ich es bis dahin geschafft habe, diese Demo zu bekommen. Vielleicht können wir ihn dann im Nachgang auch einmal als Gast hier einladen zu dem Thema vielleicht, wenn das anscheinend für viele interessant ist.
Meine Produkttexte werden, glaube ich, ja schon mit KI wirklich geschrieben. Also es gibt schon KI, die wirklich auch schreiben kann. Ja. Aber ich glaube, bei den komplexeren Sachen, also Kerstins Vorträge oder deine komplexen Artikel oder irgendwie eine Success-Story mit einem über ein Produkt, was wir oft machen, wenn du das automatisieren kannst im Sinne von KI, dann machen die Maschinen alles für dich, glaube ich. Also das ist dann Raumschiff Enterprise-mäßig.
Da kommen wir zu der letzten Frage, würde ich, Kerstin. Und zwar, ich glaube, die hat Marco Young gestellt. Der hat sich gefragt, wie schaffst du es, in den sozialen Medien anscheinend dauerpräsent zu sein und trotzdem noch bezahlte Projekte zu bearbeiten? Gibt es da ein konkretes Prinzip oder der Selbstorganisation?
Ich glaube ja, ehrlich gesagt, das ist ein Extrapolationsfehler, dass jemand, der in meiner Filterblase sehr nah an mir dran ist, mit dem ich häufig interagiere, natürlich 100% von mir sieht, aber denkt, ach, ich sehe von den Leuten nur 20% und rechne das auf 100 hoch und deswegen nimmt er meins nochmal nach 5, mal 5. Also Scherz beiseite. Ich bin nicht dauerpräsent in sozialen Netzwerken. Ich hatte mir auch vorgenommen, in diesem Jahr Social Media, auch gerade Content Curation, wieder viel strategischer zu machen. Aber es ist zum Beispiel so, dass ich jeden Morgen in alle sozialen Netzwerke gucke, auch Twitter, Flipboard und so, und schaue, was ist denn da interessant, was ich an mein Netzwerk verteilen könnte. Und dass ich natürlich auch viel so in Gesprächen bin. Aber ich denke, ich bin da schon relativ organisiert. Ich habe einfach auch so meine eigene Content-Marketing-Zeit und Marketing-Zeit budgetiert. Anders geht's ja auch gar nicht. Und es ist natürlich auch so, dass sich da Beruf und Neigung so ein bisschen verbinden. Also wenn ich beispielsweise irgendwo am Gate sitze und warte, kann ich natürlich mal was posten. Oder wenn ich, heute habe ich im Wartezimmer beim Arzt gesessen und was gepostet. Ich denke, das ist eine Frage der Selbstorganisation und auch dessen, wie gut man vielleicht auch oszillieren kann. Ja, es soll ja nicht zur Belastung werden. Aber hoffentlich entsteht nicht das Gefühl, als wäre ich in Social Media dauerpräsent und es gibt ganze Tage, wo ich wirklich nur früh morgens in der Mittagspause und abends mal in sozialen Netzwerken unterwegs bin, aber das ist natürlich für mich auch ein Stück weit leichter, weil das zugleich mein Beruf ist.
Und ich habe auch gesehen, dass du ja dir auch Hilfe dazu geholt hast. Du hast einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die eine Assistenzstelle, wie hat man sich das vorzustellen, was organisiert die da um dich rum?
Naja, ich habe einen Mitarbeiter, der eben vor allem mein Telefon annimmt.
Okay.
Das ist eigentlich koordiniert.
Okay, und Termine.
Mein Rechnungswesen. Sich selbst auch verwaltet, sozusagen.
Okay, also eine klare Assistenzposition ist das.
Genau, aber auch Technik mal mitmacht oder mal was recherchiert oder was online stellt oder mal was Korrektur liest oder mal aus einem Dokument ein PDF macht. Mir natürlich, wenn ich unterwegs bin und habe mal wieder mit meiner eigenen Datensicherung etwas versagt, mir was nochmal in die Cloud hochlädt und sowas. Also alleine ist das nicht mehr zu schaffen. Gerade die ganzen organisatorischen Sachen wie Rechnungsstellung, Buchhaltung, Konten führen, all das, da habe ich Assistenz. Das habe ich eine ganze Zeit lang noch alleine gemacht. Das ist nicht mehr zu schaffen.
Und Gary Vaynerchuk hat ja auch schließlich jemanden dabei, der ihn die ganze Zeit filmt.
Gary Vaynerchuk hat ja ein ganzes Team, ja. Aber mit so jemandem, das sind ja Ikonen, da möchte ich mich ja gar nicht mit vergleichen. No. Aber ich habe sehr gute Unterstützung und das brauche ich auch. Aber wenn man halt, Das Gute ist ja, wenn du alleine unterwegs bist, bin ja als Beraterin unterwegs und habe eben auch ein Team von Freelancern, die mich unterstützen. Aber ich muss ja sozusagen auch nicht ein ganzes Team auslasten. Ja, ich mache eben viel diese Beratungsvortrags-Sparringspartner arbeiten und liefer Dinge zu, die gebraucht werden. Ja, aber dadurch kann ich eben wirklich auch mit Kunden arbeiten und beraten. Aber das macht man eben auch nicht 50 Stunden die Woche am Stück. Man muss ja auch immer Zeit haben, wenn zwischendurch mal was ist, wenn Notfall ist, wenn ganz schnell mal was gemacht werden muss. Die Zeit muss ja da sein. Und deswegen kann man sich einfach den Stundenplan auch gar nicht so zupacken.
Ja, dann würde ich sagen, danke für die Einblicke, auch die sehr persönlichen, privaten.
Kerstin, du hast am Anfang, ich hätte noch eine Frage, und zwar hast du am Anfang über den Content-Shock gesprochen, kurz. Glaube ich, so, ich weiß nicht, ob du es genau so genannt hattest. Ich habe es mir so gemerkt, also dieses Phänomen wird immer mehr veröffentlicht und irgendwann gibt's ja auch nicht mehr genug Lesezeit oder Zuschauerzeit auf Kundenseite. Kannst du da in ein paar Sätzen noch einen Tipp geben, wie du das siehst, das Thema, wie man es anpacken sollte, um nicht irgendwann nicht mehr gehört, gelesen zu werden? Wie macht man es effizienter, die Kommunikation effektiver?
Ja, in meinem Buch heißt ja Lotsen in der Informationsflut. Also ich spreche eben von der Contentflut oder Datenflut, die auf uns alle eindringt. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Wir sind alle mit dermaßen mit Informationen überlastet, dass wir gar nicht anders können, als zu selektieren. Und was wir tatsächlich tun, ist, dass wir uns alle verlässliche Quellen aussuchen. Das heißt, wir lernen, da bekomme ich die Informationen, die ich brauche. Und zwar nicht nur alle Informationen, die ich brauche, sondern auch nur die ich brauche. Da ist jemand, der mir die selektiert, bewertet, der vorher schon entscheidet, ist das für mich relevant, ist das eine wertvolle Quelle, stimmt das? Ja. Und wenn ich das einmal gelernt habe, dann gehe ich da immerhin hin zurück. Und wir sind ja auch Beispiele dafür. Ja. Nehmen wir mal jetzt dich, Olaf. Du beispielsweise sagst, wenn ihr zum Thema SEO alles wissen wollt, was relevant ist, dann folgt mir, dann lest meine Sachen und ich ordne euch das ein. Das heißt, Unternehmen sind dann gut, wenn sie anderen Menschen oder ihren Zielgruppen plausibel machen. Bei mir bekommst du alles, was du zu einem Thema wissen musst. Und aber eben auch nur das, was du zu einem Thema wissen musst. Wenn es das einem Unternehmen gelingt, dann ist es schon sehr weit. Und das ist in der Regel natürlich das eigene Fachgebiet. Und das geht eben auch mit Gesichtern, mit Personen. Du hast gerade angesprochen, Gary Vaynerchuk, ja, das ist eine Ikone. Das ist jemand, dem hört man gerne zu. Und der setzt Maßstäbe. Ja. Und so ist es, wie Menschen sich Quellen suchen, kann man natürlich danach streben, die relevante Quelle für etwas zu sein. Aber das gelingt wieder auch nur in der Vernetzung, nicht indem ich überlege, ich will jetzt Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit und wie kann ich alle instrumentalisieren, dass die mir zuliefern, sondern zu überlegen, wie kann ich zu etwas größerem Ganzen beitragen, wie kann ich auch andere unterstützen, wie kann ich zu einem Diskurs, zu einer Diskussion was beitragen und was sind letztlich die Werte, die ich schaffe. Und wie gelingt es mir, das auf den ersten Blick plausibel zu machen?
Also spannend, dass du mich immer noch nur in der SEO-Schublade siehst. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. ich sehe mich ja selber eher so in der Schnittstelle genau zwischen SEO und Content-Marketing.
Ja, das stimmt. Aber Content-Marketing für mich speziell, ich kenne ja Content-Marketing. Du kannst halt mehr SEO als ich.
Ja, genau. Du kommst halt immer aus der Kommunikationsrichtung. Ich gehe aus der SEO-Richtung an das Thema ran. Das ist halt genauso wie Guido. Und Guido, weiß nicht genau, du sagst zweimal, du kommst aus der SEO-Ecke. Du kommst mir aber eigentlich vor, als ob du auch eher aus der Kommunikationsecke kommst.
Naja, ursprünglich halt Journalismus, aber ich war halt immer mit SEOs in Kontakt. Deswegen, ich bin da halt, es hat mehr abgefärbt und ich finde es halt ein total geiles Thema. Ja, keine Ahnung. Es ist historisch so. Vielen lieben Dank, Kerstin, dass du dabei warst. War ein ganz tolles Gespräch, finde ich. Und toll, dass du unser erster Gast warst in unserer nagelneuen Show. Und an alle Zuhörer, falls ihr noch Fragen an Kerstin habt, dann schreibt uns einfach unter den Shownotes oder per E-Mail. Und wir werden das in einer der nächsten Sendungen probieren aufzugreifen oder nochmal in der zweiten Show mit der Kerstin probieren auch dann zu verarzten, eure Fragen.
Ja, danke Guido und danke Olaf, war super toll. Danke für eure tollen Fragen, danke für das tolle Gespräch. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich hier sein durfte als Erste. Ja, vielen Dank, weiter viel Erfolg und ich werde euch natürlich auch weiter zuhören.
Ja, sehr und, cool.
Und uns weiterempfehlen, auf jeden Fall. Du hast auf ja großen Einfluss. Auf jeden Fall. Alles klar. Dankeschön.
Danke euch fürs Zuhören.
Ein Tschüss von aus Hannover.
Auf Wiedersehen aus... Wieder nur aus München.
Tschüss aus Düsseldorf.
Okay, tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.